Na dann, rein in diese Bundesliga-Saison 25-26. Herzlich willkommen zum Doppelpass hier auf Sport 1. Und wir wollen heute tatsächlich alle Spiele dieses Spieltags, die bisher gespielt wurden, in dieser Sendung unterbringen. Mal schauen, ob es klappt. Wir haben tolle Gäste. Und auf den ersten freue ich mich besonders. Er hat seine Mannschaft von der Oberliga in die Bundesliga und dann in die Conference League geführt. Der Trainer Dino schlechthin hier ist vom 1. FC Heidenheim, Frank Schmidt. Schön, dass er den Sonntag hier mit uns, mit Ihnen in München verbringt. Kaio von Adeln und Band sind natürlich auch am Start. Frank, hallo. Freut mich sehr. Was ist heute ausgefallen für den Doppelpass?
Ja, normalerweise um die Zeit trainieren wir natürlich, ja. Aber das tun wir morgen nach. Morgen wäre der freie Tag, jetzt trainieren wir am Montag. Wir haben ja einiges zu besprechen.
Ja, glaube ich. Und wir wollen natürlich wissen, wie geht das, über so eine lange Zeit die Energie so hoch zu halten, diesen Weg zu beschreiten, und wie geht man nach dieser wahnsinnsemotionalen Relegation in eine neue Saison? Wir freuen uns sehr, dass also ein aktiver Bundesliga-Trainer hier bei uns ist, und wollen dir und vor allem unserem Publikum vorstellen, wer heute noch mit in der Runde sitzt. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Er war der technische Direktor bis vor kurzem von West Ham in der Premier League. Hier ist Tim Steiten. Schönen guten Morgen. Außerdem begrüßen wir recht herzlich Alfred Draxler. Grüß dich, Alfred. Schön, dass du in München bist. Ein Mann, der uns sicherlich kulturell ein bisschen nach vorne bringen wird. Ist extra bei Borussia Dortmund Mitglied geworden, um sich zu qualifizieren für den Doppelpass. Jörg Thaddäus.
Ja, genau. Ja, hallo.
Und natürlich kein Doppelpass ohne ihn, ohne unseren Experten, Stefan Effenberg. Und ich freue mich sehr, heute ganz besonders, auf meine Kollegin Katharina Kleinfeld. Hallo Katharina, mit der Frage der Woche.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir kümmern uns um die Frage der Woche und beschäftigen uns dabei mit dem Titelrennen. Ist es überhaupt eins? In diese Richtung geht die Frage der Woche. Denn wenn man am Freitagabend zugeschaut hat, wie das Spiel der Bayern gegen Leipzig verlief, dann wird das Fragezeichen immer größer. Also, wir wollen besprechen, hat der FC Bayern München überhaupt einen ernsten Titelkonkurrenten? Entweder Sie sagen, ja, es gibt genügend Konkurrenz, außerdem die Saison, die hat gerade erst begonnen. Das Transferfenster ist noch nicht geschlossen. Lassen Sie mal Leverkusen, Leipzig, Dortmund und so weiter noch ein bisschen machen. Oder Sie sagen, das sah richtig übel aus an diesem Wochenende schon. Die Bayern sind konkurrenzlos. Der Kampf um die Meisterschaft könnte einseitig sein. Wie lange nicht? Uns interessiert Ihre Meinung. Rufen Sie durch unter der 01379 011 011 und dann freuen wir uns auf Ihre Meinung.
Also gerne mitmachen. Und wir wollen uns jetzt zu Beginn dieses Doppelpass mit einer Mannschaft beschäftigen, die von vielen, vielen Experten wieder auf die Position 1 der Bayern-Verfolger gerückt wurde, auf Borussia Dortmund. Aber gestern der Auftritt auf St. Pauli, vor allem die Schlussphase, lässt zumindest ein paar Zweifel aufkommen.
Während beim FC St. Pauli klein und groß dieses 3:3 feiert wie einen Sieg, sprechen diese Bilder beim BVB Bände. Dortmund gibt einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand.
Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht, meines Erachtens. Wir haben heute zu wenig Aggressivität an den Tag gelegt. Da war uns St. Pauli überlegen.
3:1 führen die Dortmunder nach Treffern von Guirassy, Anton und Brandt. Alles läuft nach Plan, ehe Innenverteidiger Filippo Mané für dieses Halten im Strafraum die rote Karte sieht. St. Pauli schafft 5 Minuten vor dem Ende den Anschluss per Elfmeter. In der 89. Minute versetzt Erik Schmid das Millerntor dann mit seinem Ausgleichstreffer in komplette Ekstase.
Für den Sieg hat uns dann doch schon ein bisschen was gefehlt, also Souveränität im Spiel, auch eine Chancenhoheit, die hatten wir meines Erachtens nicht.
So turbulent dieser Auftakt gegen St. Pauli auch war, so gemächlich agierte der BVB bisher auf dem Transfermarkt. Ein Bellingham wird nicht reichen. Sonst gilt auch für diese Saison: gleiches Team, gleiche Probleme.
Ja, da können wir gleich anschließen. So wie es aussieht, wird relativ zeitnah sowohl Anselmino als Chukwuemeka von Chelsea noch dazukommen. Trotzdem, Stefan, könnte das wieder eine Saison werden, wo die gleichen Probleme, die so im letzten Jahr vor allem aufgetreten sind, dieses Auf und Ab, wieder ein Problem werden?
Ich meine, es ist der erste Bundesligaspieltag, aber man kann vielleicht schon sagen, und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
So diese Schwächen,
bald
die sie haben.
3 Euro.
Ja, mach ich.
Juhu!
Oh, der war schlecht. Eigentlich war der gut. Aber
eigentlich war der gut, ja. Aber es ist natürlich schlecht, wenn im ersten Satz gleich. Aber gut.
Ja.
Ich meine, du kannst dich steigern.
Nico hat es ja gesagt. Ja. Dieses Spiel darfst du niemals mehr aus der Hand geben, auch wenn sie nicht gut gespielt haben. Pauli war aggressiver. Aber wenn du 3-1 führst in der 74. Auch mit einer hohen oder langen Nachspielzeit darfst du dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Und dann fängst du wieder so an, gehst so in die neue Saison rein. Ich glaube nicht, dass Dortmund den Anspruch hat, deutscher Meister zu werden, sondern sie wollen sich als die Nummer 2 wieder etablieren. Aber so einen Start sollte man nicht hinlegen, wenn man 3-1 führt.
Jörg, ich habe bei der Begrüßung gesagt, du bist extra eingetreten in den BVB. Ehrlicherweise nicht wegen uns, sondern wegen Aki Watzke, weil du ihn zum Präsidenten wählen wolltest. Kannst du immer noch, aber jetzt ist der Gegenkandidat ja nicht mehr da. Lass uns trotzdem bei der Mannschaft bleiben. Machst du dir als langjähriger, jahrzehntelanger BVB-Fan Sorgen oder gehst du hoffnungsvoll trotz dieses Spiels gestern in die Saison?
Naja, also hoffnungsvoll schon. Deutscher Meister wollen wir eigentlich immer werden, wenn ich das richtig weiß. Aber jetzt ist es ein bisschen theoretisch geworden. Das fing aber schon Montag an, das DFB-Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen. Das war schon nicht so gut. Mhm. Da muss ich sagen, da war, nachdem man an Frank Mill gedacht hatte, das war der bewegendste Moment des ganzen Spiels. Man hätte das Spiel gar nicht anpfeifen müssen, ja, wenn das dann dabei rauskam, was da am Ende bei rauskam. Das war schon ziemlich fürchterlich. Ansonsten ist es so, wie Stefan sagt, es ist tatsächlich eine ewige Wiederholung. Man denkt sich, was ist denn da los? Warum macht ihr es nicht anders? Warum habt ihr nicht Bock? Es gibt jetzt einen Kommentar in den Ruhrnachrichten, wo drin steht, Stefan Effenberg hätte dieses Spiel niemals hergegeben. Der ist von gestern, der Kommentar. Hätte dieses Spiel gegen St. Pauli niemals hergegeben. Und auf den warten wir. Also wir gucken, wer ist der Mann, der sagt, ich habe es vorhin von Frank kurz gelernt, der beißt anderen die Gurgel weg. Wo ist der? Wo ist dieser Spieler? Also wo ist der Spieler, der das macht? Und es kann doch nicht sein, dass das jetzt ewig so weitergeht.
Hm. Ja. Ist denn der BVB ein Konkurrent für die Bayern? Oder jetzt, wenn man als Trainer von Heidenheim ja da oben jetzt sozusagen als Unbeteiligter mit zuschaut, um das mal böse zu sagen.
Muss so sein, ja.
Was traust du denen zu?
Ja, ich glaube, das ist der Eindruck des ersten Spieltags wieder. Und ganz so schlecht fand ich es nicht, weil man darf nicht vergessen, Guirassy verschießt noch einen Elfmeter, kann das Spiel ganz anders laufen. Und für mich die Schlüsselszene ist ja die Entscheidung, die richtig war zum Elfmeter. Aber wenn der Spieler unten zum Ball geht, gibt es vielleicht auch Elfmeter, aber keine rote Karte. Und dann, glaube ich, kann das Spiel auch nochmal anders laufen. Und der BVB startet vielleicht auch mit 3 Punkten in die Saison. Bayern hat einen sehr großen Vorsprung in der letzten Saison gehabt. Ich glaube, es wird extrem schwierig für andere Mannschaften, diesen aufzuholen.
Ich nehme an, du gehst da mit, oder?
Ja, ich möchte aber noch was zu Borussia sagen.
Ja, bitte.
Es ist ja nicht so, dass diese unerklärlichen Formschwankungen jetzt ein Dauerzustand waren. Die letzten Spiele der letzten Saison waren ja großartig. Mhm, man darf nicht vergessen, dass Niko Kovac den Verein vom Platz 13 noch in die Champions League geführt hat. Und warum am ersten Spieltag gleich so ein unerklärlicher Rückschlag kommt, das ist einfach nicht zu begreifen. Also man muss sagen, St. Pauli, und das erinnert wirklich an die schlimmsten Zeiten, St. Pauli ist 4 Kilometer mehr gelaufen als der BVB. Und da fängt das Problem halt an. Und Niko Kovac wird das alles gesehen haben und wird jetzt wissen, dass er gefordert ist. Und so wie wir ihn kennen, wird er jetzt Disziplin wieder ein bisschen anziehen.
Ich habe gerade die 2 Namen genannt, Anselmino und Chukwuemeka, der ja schon mal da war. Wenn die 2 dazukommen, ist dann der Kader gut genug?
Ach, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das, was du sagst, also der Trainer hat es gesehen, Sebastian hat es auch gesehen, insofern weiß Sebastian auch, dass er noch was machen muss, bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Und genau, und ich glaube, wenn die beiden Spieler erstmal kommen, dann hast du schon mal, glaube ich, nochmal den Kader einfach nochmal aufgewertet. Aber ich glaube schon, dass zusätzlich noch einer kommen wird.
Ja? Wer denn?
Weißt du da mehr?
Ja, vielleicht. Kann ich jetzt aber nicht sagen.
Du kannst das jetzt nicht sagen. Du würdest uns alle erlösen. Sag mal die Initialen.
Nein.
Aus welcher Liga?
Nein, also das wird der Sebastian dann oder der BVB selber verkünden, wenn es dann kommt. Außerdem, ne, das sind ja nur Informationen, die ich vom Berater habe.
Okay, also dann warten wir da noch ein bisschen ab, aber gucken wir auf das, was jetzt also die Realität ist, was jetzt der Status quo ist und auf das Spiel gestern. Und Stefan, eigentlich ging es ganz gut los. Klar, dieser Platz sah aus wie Sau, weil da nur diese Papierschnipsel drauf waren. Aber der BVB geht in Führung.
Genau, überragender Kopfball für den Guirassy. Das ist ja auch mit seine Stärke. Natürlich eine schöne Flanke von Sabitzer. Aber da hast du eigentlich die Kontrolle. Und dementsprechend musst du dann auch so weiterspielen. Das haben sie dann auch nicht geschafft. Aber das mit den Papierschnipseln, okay, da hatten ja beide mit zu kämpfen, haben sich beide beschwert nach dem Spiel drüber. Aber das ist ja nicht nur eine Mannschaft, die da einen gewissen Nachteil hat. Aber ein wunderschöner Kopfball von Guirassy. Ja, geht schön also, in der Luft, alles gut.
Wir können noch mal zu diesen Papierschnipseln, wenn wir das noch mal aufnehmen wollen, natürlich beide Mannschaften. Niko Kovac hat dazu auch was gesagt, natürlich auch am Ende dann doch versöhnlich, aber es war offensichtlich doch ein Nachteil.
Ja, ich denke mir, das waren ein bisschen irreguläre Spielverhältnisse, weil die Spieler haben Stollen an und wenn du läufst und plötzlich hast du dort wie so ein Fleischspieß oder was, das ganze Fleisch unten dran oder die ganzen Gemüsesorten, das ist schon ein bisschen ärgerlich, aber gut, das ist so, der Wind hat es dann natürlich auch noch mit reingeweht, was soll man da machen, das ist ja auch schön, das ist ja Fußball.
Ja, gehört irgendwo ein bisschen dazu, aber irritiert dann, wenn du da auf dem Feld bist?
Auf jeden Fall, also ich habe nur die Schlussphase gesehen gestern, da war es glaube ich nicht mehr ganz so schlimm wie jetzt gerade, wo es im ganzen Spiel war, ja, das soll so nicht sein. Wir wollen ja alle ein vernünftiges Fußballspiel sehen.
Ja. Wir gucken mal auf die nächste Szene. Das ist das 1:1, was St. Pauli dann erzielt hat. Entendi heißt der Mann. Ich habe das extra gelernt, wie man das ausspricht. Mit dem 1:1 in der 50. Minute. Und wir haben extra ein bisschen Vorlauf, was St. Pauli macht. Die laufen natürlich schon hoch an, ne?
Genau, hoch und auch aggressiv, wirklich. Das haben sie letztes Jahr überhaupt nicht gemacht. Sie wollten ja mehr Tempo, mehr Schnelligkeit in ihrem Spiel haben. Das haben sie bekommen, das zeigen sie hier in der Situation. Lassen Dortmund gar nicht rausspielen und kommen dann zu dieser Möglichkeit, die er dann natürlich auch hervorragend verwertet. Das war aber nicht die Art und Weise vom Fußball von St. Pauli vom letzten Jahr. Da standen sie doch eher tief, haben auf gewisse Dinge gewartet und haben dann im Umschaltspiel versucht. Das ist jetzt untypisch, aber sie wurden belohnt in dieser Szene.
Ja, schöner Kopfstoß und keine Chance für Gregor Kobel. Wir springen mal ein bisschen durch dieses Spiel, weil da doch eine ganze Menge passiert ist. Dortmund geht dann wieder in Führung. Ne? 67. Minute durch Anton. Bisschen abgefälscht von Hauke Wahl, aber schöner Treffer, wo es nichts zu halten gab. Und dann dachte man, oder ich hatte zumindest so das Gefühl, jetzt kippt das Spiel endgültig in Richtung BVB. Zumal sie dann wenige Minuten danach durch Brandt noch das dritte Tor machen. Auch das können wir uns anschauen. Und Stefan, bei Julian Brandt ist es wie so oft, man sieht halt in so einer Szene, was für ein begnadeter Fußballer er ist.
Absolut.
Aber
technisch brillant.
Jörg muss sagt, ich aber es fehlt der...
Ich muss aber sagen, in dieser Szene, dass Guirassy den Ball auch durchlässt. Also normalerweise nimmt der Stürmer Brandt den Ball weg.
Ja.
So, also hat er irgendwo wie ein Kommando gehört, lässt ihn durch. Und das ist natürlich brillant. Das ist technisch herausragend, wie er ihn mitnimmt. Perfekt. Ja, ja, ja. Und dann der Schuss auch selber perfekt ins lange Eck. Das ist schon ein Traum. Ich glaube, er ist nach wie vor unzufrieden mit seiner Situation. Kommt von der Bank, hat den Anspruch, auch von Anfang an zu spielen. Aber muss er halt ein bisschen mehr arbeiten.
Frank, wenn wir Unsinn analysieren, auch wenn der Stefan vielleicht, ne, also gehst du dazwischen. Ne?
Dann melde ich mich.
Okay, gut. Ja, nur, ne? Gut, wir schauen auf das zweite Tor.
Er noch nicht.
wann kommt der Konter? Wir gucken aufs zweite Tor von St. Pauli, war ein Elfmeter. Über die Entstehung wollen wir vor allem sprechen, dass der gut ausgeführt war von Sinani, Vobel ausgeguckt, prima. Aber wir sprechen über den Elfer selbst nochmal. Das sah für mich im ersten Moment, Stefan, Nee, jetzt nicht so
Krankenfragen.
Nee, nur, wenn, nur so. Falls es irgendwie Unsauberkeiten da gibt. Nee, sag mal, hast du gleich gesagt, muss er Elfer geben, muss er dann auch Rot geben?
Doch, ja. Also ich glaube schon, dass er die Augen hatte auf den Ball und auf diesen Abschluss der Paulianer. Deswegen hatte er das wahrscheinlich hier nicht im Blick, dieses Ziehen halten. Er wird seinen Blick woanders gehabt haben, genauso wie der Assistent draußen. Mhm. Dass er aber hier dann rausgeht, das nochmal sich anschaut und dann auch die rote Karte gibt, ist in der Folge richtig. Mir ist eine Verhinderung einer absoluten Torschance oder hundertprozentigen Torschance und deswegen war es die richtige Entscheidung.
Wobei, das verstehe ich nicht. Müssen wir noch dazu sagen, das Entscheidende ist beim Zweikampf, wenn er unten das voll macht, dann gibt es Elfmeter und vielleicht die gelbe Karte. Aber durch das, dass er oben zugegriffen hat, ist die Konsequenz rot. Also sage ich auch immer, es ist wichtig, in solchen Situationen zum Ball zu gehen. Dann gibt es vielleicht auch den Elfmeter. Aber zumindest spielt dann Dortmund mit elf Mann weiter.
Ja. Und zu lange. Also, er zieht halt zu lange. Das ist ja auch so ein Punkt.
Also wir haben alle Schiedsrichter-Experten gesagt, dass der Elfmeter berechtigt war und die rote Karte auch. Akzeptiere ich, wenn die das so sehen und die Regel geben, dass er vielleicht her. Er hat ihn zu lange gehalten, deswegen kann man Elfmeter pfeifen. Warum es aber eine rote Karte gibt, das finde ich, ist eine, wenn es die Regel hergibt, ist das nicht in Ordnung. Weil, was soll das? Warum, der Elfmeter ist doch Strafe genug, warum muss der auch noch vom Platz?
Meine Meinung.
Also man kann das doch nicht akzeptieren und sagen, ja gut, dann hat er festgehalten, jetzt muss er auch noch rot. Ob er jetzt oben oder unten zieht, ist doch völlig egal.
Nee, aber unten tritt
der,
er ja
ich
mal.
Ich weiß, das ist nicht, also von der Regel her nicht, aber warum muss er denn rot ziehen?
Ja, wir können den Schiri mal selber hören. Er hat es erklärt aus Regelsicht und aus seiner Sicht. Vielleicht überzeugt dich das, aber wahrscheinlich wirst du nach wie vor skeptisch bleiben.
Also auf dem Feld habe ich es nicht wahrnehmen können. Der VAR hat mich darauf hingewiesen, dass ein langes, klares Halten stattgefunden hat während des Spiels. Was eben auch den Spieler von St. Pauli, den Stürmer, um die Chance gebracht hat, den Ball kontrolliert aufs Tor zu schießen. Und dann habe ich die Bilder angeschaut. Und es war ein langes Halten mit beiden Armen, beginnend am 16er über 6, 7, 8 Meter. Und deswegen auch die Entscheidung 11 Meter und eben auch die rote Karte, weil dadurch eben eine klare Torschuss genommen wurde.
Das ist dann auch zwingend eine rote Karte?
Das ist zwingend eine rote Karte. Wir hatten auch vor der Saison die Schulung, dass eben Haltevergehen im Strafraum mit beiden Armen rigoroser und noch strenger gehandelt werden sollen. Deswegen ist in dem Fall leider auch kein Spielraum für eine andere Entscheidung gewesen.
Aber was heißt das denn? Also klare Torschance vereitelt. Wenn ich jetzt hingehe und einen unten wegtrete und die Beine weghaue, dann ist
wenn der sonst nur noch den Ball über die Linie schieben müsste und die Pfütze weg, dann wäre das auch eine rote Karte. Auch wenn es dann unten ist. Aber Haltevergehen, das ist extra nochmal gesagt worden. Also die Schiris haben da keinen Spielraum. Aber trotzdem verstehe ich irgendwo dein Unbehagen, dass man da dann sozusagen Fingerspitzengefühl nicht mehr anbringen kann. Es wäre dir lieber, man würde dann persönliche Strafe weglassen?
Mir wäre lieber gewesen, zu dem Zeitpunkt hätte Borussia Dortmund 5:1 geführt. Und es wäre so ein Spiel wie Freitagabend in dieser Stadt hier. Das wäre schön gewesen, weil das, was jetzt kommt, ist ja alles nur noch fürchterlicher. Deswegen, wir diskutieren jetzt im Zusammenhang von Borussia Dortmund über rote Karte oder nicht, nachdem da gehalten wird. Und dann kommt ja der Kollaps aber anschließend auch noch.
Wir können nicht ständig sagen, wir wollen Entscheidungen im Sinne des Fußballs, wenn es eine klare Regel gibt. Das ist wie beim Bayern-Tor. Beziehungsweise beim Tor von Leipzig.
Das ist wie mit der Handregel. Aber ist das wirklich im Sinne des Fußballs? Genau wie dieser eine Handelfmeter.
Aber ich kann doch nicht sagen, ich mache eine Ausnahme und jetzt
zählt man das Tor halt im Endeffekt.
Das wollte ich auch nicht sagen, Frank. Das meinte ich auch nicht. Also, wenn das die Regel ist, ist es die Regel. Überhaupt keine Frage. Aber es ist halt düster, dass man da jetzt so drüber reden muss an der Stelle.
Ja. Aber wir können ja auch über das dritte Tor von St. Pauli reden.
Wir können jetzt auch Schluss
machen. Wir müssen darüber reden sogar. weil das ist nämlich genau das, was du sagst. Du nimmst dir diese drei Punkte, du holst
Warum nur schießt der von da? Warum?
Weil er es kann.
Und fragen, weil vielleicht Guirassy auch nicht gerade besonders aktiv verteidigt?
Nicht nur, wir müssen auch hinter Guirassy schauen. Dortmund steht auch sehr tief. Das kenne ich aus unserem Spiel gestern. Und das sind die letzten Minuten. Man will das 3-2 über die Zeit bringen. Guirassy als Erster, der muss den Schuss versuchen zu blocken. Aber ich finde auch, dass die Positionierung von allen anderen hinten in dem Moment zu tief ist, ohne Gegenspieler. Und ich sage, weil das kann, es ist bekannt, dass Eric Smith diesen Abschluss hat. Also, das weiß man.
Und hier nochmal zu Guirassy. Also, ich finde schon, dass das mit das Entscheidende ist. Viele sagen dann, aber er ist Stürmer. Lasse ich aber nicht gelten, weil auch ein Stürmer darf mit in Unterzahl mitarbeiten und im Zweikampf auch defensiv gewinnen. Also das war eigentlich das Entscheidende, dass er überhaupt zum Torschuss kann. Und ja, er kann es.
Er kann es, ja.
Und sind, Stefan, solche Misserfolgserlebnisse, wenn du so ein Spiel hinten raus noch hergibst, auch am ersten Spieltag vielleicht schon ausschlaggebend für, wie die nächsten Wochen verlaufen? Ja, oder kannst du sagen, ach komm,
nee, auch komm, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil es ist, du hast diesen Sieg eben verschenkt. Also du kommst aus der letzten Saison, wo sie aus den letzten 8 Spielen holen sie 22 Punkte. Dann spielst du eine gute Club-WM und hast eigentlich eine breite Brust, fährst zu Pauli, führst 3-1 und nimmst nur einen Punkt mit. Hm. Das tut enorm weh. Aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend für den Verlauf der Saison. Das glaube ich nicht. Also ich mache dir Hoffnung.
Dankeschön, Stefan.
Irgendwann, tut gut. Irgendwann nehmen sie auch die 3 wieder mit.
Ja. Aber wenn sie dann so einen Spielertyp wie Stefan Effenberg haben, das hatte die Watz
ja, hängt, das können ja die Experten mal sagen, ob das hängt das an einem? Aber woran hängt denn, dass das immer wieder so passiert? Ich habe mein Vater Rudi im Ohr. Ich weiß ganz genau, dass der gestern gesagt hat, nach dem 3-2, pass mal auf, es kommt noch der Ausgleich und Rums, der kam dann auch. Also es liegt es an einem, liegt es an allen? Woran liegt es denn, dass die plötzlich anfangen gegen St. Pauli?
Als allererstes, nochmal, das geht ein bisschen unter. Das hat auch so die Dynamik vom Spiel, ein Mann weniger und Pauli macht das 3-2, das ist der Fußball an sich. Ich glaube, da hätten wir auch geschafft oder versucht, nach vorne zu spielen, da richtig Druck zu machen. Und im Übrigen, das nächste Auswärtsspiel von Dortmund in der Bundesliga ist in Heidenheim.
Oh,
freue mich schon.
Frank, auch wenn du jetzt den Applaus bekommen hast, der Fußball an sich... So ist der Fußball an sich, ist bei uns 3 Euro wert. Ich hoffe, du hast Kleingeld eingesteckt.
Ist schon soweit.
Es ist schon soweit, ja. Also hier wird nachgeladen und bei uns ist Katharina dran.
Und wir schauen mal auf den Auftakt in der Bundesliga im Deutsche Bank Park. Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Das Spiel, das stand auch im Zeichen eines Mannes, der jetzt gar nicht mehr da war. Die Rede ist natürlich von Kevin Trapp, einer absoluten Vereinslegende. Er hat einen, ja, man muss sagen, tränenreichen Abschied auch auf Social Media dann nochmal gepostet, um sich auch gebührend gewissermaßen zu verabschieden von seiner Fanbase in Frankfurt, wo er Geschichte geschrieben hat, über 10 Jahre das Trikot der Eintracht getragen hat. Und das sah wie folgt aus.
Ja, geht's schon los, wie fange ich an? Liebe Eintracht-Fans, ich saß oder stand schon auch vor der Kamera und musste Dinge erklären. Das heute wird, ist glaube ich so mit der schwerste Moment, den ich, oder einer der schwereren Momente, den ich, die ich haben werde. Von daher will ich nicht sagen Tschüss, sondern eher auf Wiedersehen. Danke für alles. Puh.
Ja, das wird ihm definitiv nochmal ein Applaus. Also Kevin Trapp sagt auf Wiedersehen, aber nicht Tschüss für immer bei der Eintracht. Und für ihn bzw. ins Torwartteam dazugekommen ist jetzt Michael Zetterer vom dann gestrigen Gegner Werder Bremen. Und er selbst hat auch eine sehr lange Vergangenheit bei Werder hingelegt. Entsprechend war es dann für ihn natürlich auch eine sehr emotionale Geschichte, da die Seiten zu wechseln. Und dieses Spiel dann gestern war eben auch ein sehr emotionales für ihn. Aber er hat es gut gemacht, gutes Debüt hingelegt, 5 Bälle auf seinen Kasten bekommen, 4 davon pariert. Also das lief alles relativ sauber auf der Gegenseite. Und da hat er sicherlich noch ein bisschen mitgelitten. Eben nicht so. 1-4 hat Werder jetzt verloren gegen Eintracht Frankfurt in diesem Auftaktspiel in die Bundesliga. Das heißt, seit Anfang August alle Spiele nicht gewinnen können. Testspiele und Pokal inklusive. Das so als kleines Roundup für dieses Spiel. Eines, das ich persönlich sicherlich auch nicht so schnell vergessen werde.
Ja, und großen Respekt, Katharina, dass du hier jetzt aufrecht stehst und dich nicht unterkriegen lässt und allen, die da im Netz und sonst wo Häme und Schadenfreude ausleben, sei gesagt, überlegt mal selber, ob ihr nicht auch schon mal einen kleinen Fehler gemacht habt. Die sind einfach nur menschlich. Und ich bin ganz froh, dass du heute hier bist, Katharina. Jetzt aber zu diesem Torwarttauschwechsel und auch zur Emotionalität von Kevin Trapp. Kannst du sowohl ihn verstehen, dass er nach Paris geht. Da saß er jetzt gestern auf der Bank. Er wird auch weiter wahrscheinlich auf der Bank sitzen. Du kannst du Zetterer verstehen, dass er sagt, ich gehe nach Frankfurt, wo ich dann auch, wenn Kauas Santos wieder da ist, auf der Bank sitze.
Also erstmal finde ich diese Reaktion von Kevin Trapp einfach auch überragend, weil das zeigt einfach, was er zu den Herzen reingesteckt hat, diesen Verein. So, ich liebe einfach diese ehrlichen Emotionen von Spielern. Dass er wechselt, kann ich verstehen. Nach so langer Zeit hat man, glaube ich, einfach mal dieses Bedürfnis, auf was anderes zu machen. Dass Zetti zu Frankfurt geht, ja, das kann man vielleicht auch verstehen, ist aber für Werder, glaube ich, schon ein sehr herber Verlust, weil Zetti nicht nur ein guter Torwart ist, sondern einfach ein Mensch, der auch einfach total wichtig für eine Kabine ist, mit der Mannschaft ist. Und deswegen ist es schwierig für Werder Bremen, glaube ich.
Wie schwer wird die Saison für Werder?
Ach, also ich glaube, dass es eine schwierige Saison wird, aber ich glaube auch, dass Werder Bremen noch was machen wird auf dem Transfermarkt. Deswegen ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, das zu sagen. Ich glaube schon, dass Werder definitiv die Scorerwerte von Marvin Ducksch spielen werden.
Ja.
Und das wird nicht leicht sein, sowas zu kompensieren. Und dann auch so eine Persönlichkeit wie Zetti dann nicht mehr dabei zu haben, ist, glaube ich, schon eine schwierige Saison. Aber ich bin mir sicher, dass Clemens da die richtigen Spieler finden wird.
Also das werden wir natürlich verfolgen, was da alles noch passiert. Bis zum 1.9. in der gesamten Bundesliga wird sich noch das ein oder andere bewegen. Wir sprechen gleich natürlich mit Frank Schmidt über Heidenheim, über diese Heimniederlage gegen Wolfsburg und wie er die Saison angeht. Aber wir sprechen auch über den FC Bayern, wo alles eitel Sonnenschein ist, zumindest das, was auf dem Feld stattfindet. Aber man interpretiert dann in Handshakes auf der Tribüne schon ganz viel rein. Hoeneß hat Eberl was ins Aufgabenheftchen geschrieben. Du darfst nur noch leihen. Darauf gab es dann wieder Aussagen in der Pressekonferenz. Für uns die wunderbare Möglichkeit zu spekulieren und in die Glaskugel zu schauen. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass bei Sport1. Also bis gleich. Beim Doppelpass am Sonntag. Ersten Bundesliga-Spieltages der immer noch ganz, ganz jungen Saison mit Hajo von Hadeln und Band, unserer Runde mit Tim Steiten und Frank Schmidt. Und wir haben ja schon ein bisschen über Bremen gesprochen. Jetzt wollen wir auf den Gegner auch schauen, auf die Eintracht, Stefan. Und das beeindruckt mich immer wieder. Die haben Abgänge noch und nöcher. Und trotzdem machen die irgendwie wieder so frisch und fröhlich und erfolgreich weiter. Wie geht das?
Ich glaube, Dino Toppmöller ist da ganz, ganz entscheidend. War ja auch mal in einer schwierigen Phase, aber irgendwie kann er anscheinend mit jungen Spielern wirklich sehr gut umgehen. Mhm. Es kommen immer viele junge, hungrige dazu. Ich glaube, der jüngste Kader der Bundesliga und sie funktionieren. Aber wenn du natürlich auch in der Offensive einen Burkhardt bekommst, der ja schon gezeigt hat, dass er ein herausragender Spieler ist.
Geworden genau,
ist, ja. Du kriegst einen Doan aus Freiburg dazu, dann ist das schon eine hohe Qualität, die sie einkaufen können. Mhm. Und dann hast du diese vielen Jungen dazu. Du hast einen Mario Götze noch, der die Mannschaft auch mitführt, auch wenn er jetzt von der Bank kam. Ich glaube, das ist einfach eine Mannschaft, die unfassbar hungrig ist und bereit ist für etwas Großes.
Und wenn wir jetzt auf das 1:0 gucken von Can Usun, das ist einer, der kam vor der letzten Saison aus Nürnberg, auch mit riesen Vorschusslorbeeren. Aber die brauchen halt alle ein bisschen, bis sie sich in der Bundesliga dann auch eingewöhnen. Und gestern nicht nur dieses Tor, Stefan, sondern eben auch Assists, überhaupt aktiv gewesen. Also aber machen sie schon gut, ne?
Das machen sie einzubauen. Gut. Und so eine Explosion in der Leistung kannst du eigentlich nur zeigen, wenn du das absolute Vertrauen auch vom Trainer spürst. Das ist ja ganz entscheidend bei den Spielern, dass der Trainer den Spielern vertraut. Und das ist bei Usun, glaube ich, definitiv der Fall.
Und auch mal dann so ein bisschen abmoderiert, wenn der Spieler unzufrieden ist, weil er zu wenig Zeiten kriegt in seiner ersten Saison. Sorry, Alfred, du wolltest?
Ja, aber was die Stürme anbelangt, da muss ja irgendwie so ein Kessel mit Zaubertrank stehen in Frankfurt, weil immer die verkaufen, die haben Kolomouani verkauft, die haben Mamouche verkauft, die haben Etikete verkauft.
Ja.
Und jetzt ist da schon wieder einer, der da gerade zwei Tore gestern gemacht hat.
Ja, Bahoya, den können wir, den können wir uns auch anschauen, die beiden Tore. Man muss ja nur überlegen, was Krösche da mit 95, 80, 95 Millionen, nur die drei Stürmer, dann Lindström noch, das sind insgesamt 340 Millionen, die da in die Kasse kamen. Und dann denkst du ja, irgendwann jetzt kommt so der Punkt, wo sie keinen mehr finden oder keinen, der gut genug ist. Jetzt muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber die zwei Tore gestern, aber bleiben wir bei Markus Krösche, der hat schon ein Händchen irgendwie offensichtlich, oder?
Ja, und nicht nur Markus, sondern auch das Scouting, ne? Die haben eine herausragende Scouting-Abteilung und Markus ist jemand, der auch gerne vertraut Insofern, was die da jedes Mal wieder auch finden an Spielermaterial, das ist schon herausragend und Wahnsinn.
Und die Spieler wissen ja auch, dass sie sich in Frankfurt entwickeln können.
Absolut.
Wenn du das mal vergleichst in München, da ist ja eher die Gefahr, dass die Jungen eben nicht zum Zug kommen. In Frankfurt ist das ja definitiv der Fall.
Ja, die Frankfurter haben sich so eine Nische geschaffen, ne? In ganz Europa, wo du weißt, wenn du zu Frankfurt dann gehst, da kannst du spielen mitbekommen, spielen internationalen Fußball.
Aber warum machen die anderen das nicht so? Markus Krösch hat das ja jetzt auch im Interview gesagt, dass die Bundesliga fast zu alt ist und dass die Jungen zu selten eine Chance bekommen. Warum ist das so?
Naja gut, ich meine, Leverkusen, wenn du die Transfer anguckst, sind auch nicht alt, das sind auch junge Spieler. Du musst, glaube ich, schon einfach dir auch Profile schaffen als Verein. Was suchst du, was kannst du Spieler noch anbieten? So. Und deswegen sind da die Frankfurter, die Leverkusener.
Aber wir haben schon ein Defizit in der Bundesliga. Mhm. U21 Nationalspieler haben wir weniger Spielzeit als andere Top-Ligen. Woran liegt das? Sind wir dazu vorsichtig oder?
Weiß ich nicht, ob man vorsichtig sagen kann, aber ich glaube einfach auch, so ein Stück weit getrieben, Erfolg zu haben, den anderen Ligen auch Konkurrenz zu machen, erfolgreich zu sein und einfach auch den Mut zu haben, junge Spieler einzusetzen. Aber ich wollte auch noch mal was dazu sagen zu der Qualität, die diese Spieler auch mitbringen. Was mir noch an Frankfurt auffällt, ist, sie sind ja verschiedene Nationen. Ja. Dieser Spirit in dieser Mannschaft, dieser Zusammenhalt, das nimmt man ihnen alle zu 100% ab. Und der passt halt dann auch noch und dann kommt die Qualität auch so zum Tragen. Aber wir sind alle angehalten, gerade wir Trainer, möglichst viel mehr auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen. Auf der anderen Seite, wir spielen gestern gegen Wolfsburg, verlieren, sind gleich mal ein Stück weit unter Druck. Die Ergebnisse müssen her und das macht es nicht einfacher.
Aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, aber das ist ja so ein Teufelskreis, weil wenn du in die entscheidende Phase der Bundesliga gehst, wo es um Abstieg geht oder Kampf um Europa und wir müssen da rein aus finanzieller Sicht, dann ist halt die Frage, sind die Trainer so mutig und setzen weiterhin auf die Jungen, wenn es drauf ankommt?
Und was für ein Fußball spielen sie? Spielen sie eher destruktiv gegen den Ball oder spielen sie kreativ mit dem Ball? Und das sind, wenn du unter diesem Erfolgsdruck bist, sind dir vielleicht die großen Linien auch dann mal für einen Moment egal, wenn es darum geht, die Klasse zu erhalten oder irgendwie diese
Ziele. Aber wir werden ja gleich mit Bayern München auch nochmal darüber sprechen, ob man junge Leute fördern soll. Und sage ich mal, gestern hat Arsenal einen 15-Jährigen gebracht. Ja. Barcelona.
Ja, da spielen nur irgendwelche, also nicht nur, aber ja, die schaffen das aus ihrem La Masia, eben die Leute hochzuholen.
Mit 16 hat er schon Champions League gespielt. Mhm. Und bei uns ist das, weil wir getrieben sind, angeblich nicht möglich. Ich verstehe das nicht.
Aber wir sehen ja an verschiedenen Beispielen, eben unter anderem an dem besprochenen von Eintracht Frankfurt, dass es eben auch in einer gewissen Weise möglich ist. Sprechen gleich weiter hier nach diesem Exklusivspot unseres Sportwettpartners in, ich glaube, 89 Sekunden. Im Doppelpass über die Themen dieses ersten Spieltages. Und da gibt es noch viel zu besprechen. Also, kurzen Moment Geduld. Und damit sind wir schon wieder zurück bei uns in der Runde hier beim Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Uns immer mal wieder schon in der Runde angeklungen, ja, mal gucken, was bis zum 1.9. noch passiert. Aber man kann natürlich schon über dieses Transferfenster ein bisschen sprechen. Und es ist schon irre, was da für Summen so durch die Gegend fliegen. Und Katharina versucht das mal so ein bisschen zu sortieren, ne?
Um mal einen Überblick zu bekommen, welche Liga da eigentlich wie viel ausgibt, beziehungsweise die Transferbilanz. Also wir stellen Einkäufe den Verkäufen hier gegenüber, um mal zu gucken, wer wirtschaftet da eigentlich wie. Klar, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, aber das ist dann gleich Thema. Also wir gucken hier mal zusammen drauf. Die Bundesliga, die hat, was die Transferbilanz anbelangt, da eben das größte Plus, knapp 150 Millionen. Dann kommt die Ligue 1, danach die Serie A, La Liga und dann bewegen wir uns schon langsam in dieses Transferdefizit. Da sind wir dann bei der saudischen Pro League. Und dann haben wir noch die Premier League mit 1,22 Milliarden Euro Defizit. Also da wird wesentlich mehr ausgegeben, als eingenommen wird. Geld scheint nicht so richtig eine Rolle zu spielen. Also man muss natürlich dazu sagen, die leben da nicht auf Pump. Da gibt es natürlich TV-Verträge, da gibt es Investoren und so weiter. Aber nur um diese Zahlen mal runterzuschreiben, ich glaube, das verdeutlicht so ein bisschen, welche Möglichkeiten die Ligen auch haben. Wir haben jetzt Thomas hier bei uns, offensichtlich VfB-Fan. Ja. Schön, dass du da bist. Guten Tag.
Ja, hallo. Hallo Katharina. Genau. Freue mich, da zu sein.
Ist heute mit seinen Töchtern hier, war nämlich am Freitagabend noch in der Allianz Arena. Richtig. Ist immer ganz gut, wenn man das dann mit dem Doppelpass hier noch verbinden kann. Und wir haben uns gerade diese Zahlen hier angeschaut. Wenn man das so sieht, kann man da von einem fairen Wettbewerb sprechen? Was sagst du?
Nein, kann man auf jeden Fall nicht mehr. wenn man sieht, was da gerade speziell in England eben an Transferüberschüsse sind, dann ist es ja zumindest europäisch gesehen kein fairer Wettbewerb mehr.
Was wäre denn eine Lösung, wenn man da auch mal mit den Freunden im Fanbereich beispielsweise drüber spricht? Also die einen sagen, ganz wenige, die 50+1-Regel müsste vielleicht mal angepackt werden. Andere sagen, nee, es liegt im Nachwuchsbereich oder ach, wir haben gar nicht so richtig eine Möglichkeit. Was denken Sie?
Ja, eigentlich wäre es ja international gesehen, dass eben die Auswüchse, wie sie gerade jetzt speziell in England sind, dass die eingedämmt werden. Aber ich glaube nicht, dass da von Seiten der UEFA irgendwelche...
Also dass es von oben gedeckelt würde, dass beispielsweise auch eine Premier League gar nicht so agieren darf, wie
genau,
sie es gerade tut.
Genau, richtig. Dass man dann eben auch europäisch auch viel mehr Wettbewerbsgleichheit hat.
So, also ich verstehe zumindest die Meinung auch. Ich weiß nicht, ob das damit durchkommt, aber Thomas, vielen Dank auf jeden Fall fürs Dabeisein heute hier. Das Dankeschön wird auch übrigens im September dann ein großes Thema, wenn wir nämlich einen von Ihnen bei uns hier in der Runde sitzen haben werden. Wir suchen nämlich noch den Fan-Experten für unsere große Jubiläumssendung am 7. September, 30 Jahre Doppelpass. Und da können Sie gerne mitmachen. Sie sehen hier unten auch nochmal, wo Sie sich da melden können bei uns. Wir brauchen ein 30-sekündiges Video und dann einmal neben Stefan Effenberg sitzen und seine Meinung kundtun. Das wär's doch, oder?
Also was ich mir sehr wünsche, ist dann so ein Influencer oder YouTuber nochmal. Weil? Wir sind immer unterhaltsam mit denen.
Okay, also.
Reden viel und haben wenig Ahnung.
Das gilt nicht für alle, aber also trauen Sie sich ruhig an die Seite dieses bissigen Experten ein Video und dann dabei sein. Am 7. September, wenn wir schon 30 werden, ja, das ist verrückt. Aber ich habe Frank Schmidt beobachtet, als Katharina die Zahlen da vorgelesen hat. Und da ging ein großes Lächeln über dein Gesicht. Was hat dich da zum Lachen gebracht? Diese Diskrepanz?
Ich habe eigentlich meinen drei Bekannten hinten zugelächelt.
Ach so.
Aber es schlägt sich natürlich durch nach unten. Wenn das fällt jetzt auf, auch für uns in dieser Saison, wenn man dann sich mit dem einen oder anderen Spieler beschäftigt, der jetzt nicht aus der ersten Liga kommt, sondern aus der zweiten oder dritten Liga, was da dann auch für Tarife aufgerufen werden, das ist Wahnsinn und nicht nachzuvollziehen.
Also da ist eine Riesendiskrepanz. Du hast ja sozusagen am oberen Ende dieser Nahrungskette gearbeitet bei West Ham, wo sozusagen das Geld sprudelt, weil es natürlich große TV-Verträge gibt, weil in der Liga viele Investoren noch anders als in der Bundesliga da sind, weil es kein 50+1 gibt. Wie nimmst du das denn? Wie nimmst du das wahr, dieses, wenn wir dem Fan folgen, dieses Missverhältnis zwischen den mit den Geldspeichern und denen, die irgendwie gucken müssen, wie sie über die Runde kommen.
Ja, also erstmal muss ich sagen, es gibt natürlich auch Regularien in England. Die haben ja ein eigenes Financial Fair Play System, das PSA-System, wo sie auch gedeckelt sind in gewisser Maßen. Das heißt, du kannst zum Beispiel über 3 Jahre weg einen Schuldenberg von 120 Millionen anhäufen, ohne dass du irgendwelche Konsequenzen erfahren wirst. So, das ist also weitaus natürlich flexibler als das FFP-System. Aber ich finde natürlich, also wenn du das vergleichst, ich meine, ein Aufsteiger in der Premier League kriegt 100 Millionen und ich glaube Bayern München hat TV-Einnahmen von 90 Millionen bekommen. Ja. So, das ist natürlich, du kannst dagegen natürlich schwer arbeiten. So, du kannst natürlich nur überbrücken, indem du halt gute Transfers machst, gutes Scouting hast, gute Trainer hast. Also dieser Vergleich ist total schwer. Bundesliga, Premier League ist einfach, kannst du eigentlich kaum ziehen.
Wir sehen hier die Transferbilanz dann nochmal einzeln aufgeschlüsselt, also im Schnitt hat jetzt in diesem Transferfenster jeder Verein in der Premier League über 60 Millionen Minus gemacht, was jetzt Einkäufe und Verkäufe angeht. Natürlich, wenn du dann 100 Millionen TV-Gelder kriegst, ja, bist du immer noch im Plus sozusagen. Aber trotzdem ist es ein Problem.
Aber was heißt Minus? Und vorhin wurde gesagt Defizit. Ich finde, das ist die falsche Wortwahl. Wir sind ja nicht bei der Sparkasse hier, sondern man muss ja sagen, die haben investiert und die verbessern sich damit. Also die kaufen für jeder Club im Schnitt für 60 Millionen Euro kaufen sie Spieler. Liverpool hat, glaube ich, ist knapp an der 400-Millionen-Marke jetzt schon. Und ich habe letztens mal geschrieben, ich entschuldige mich jetzt für das Wort, die Engländer scheißen uns zu mit ihrem Geld. Und das ist so. Und wir werden, ist
Mario Adorf sozusagen.
Mario Adorf, ne? Große ich habe ihn auch zitiert. Bellheim, ja? Frei nach Mario. Na, das war Kiroyal. Das war Kiroyal.
Entschuldigung, ja.
So. Also, und wir werden auf lange Sicht, und das, klar, Geld schießt keine Tore. Oh. Aber, ja, ich weiß. Oh. Extra. Kein Einspruch. Aber es steigert die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren, was internationale Erfolge anbelangt, hinter den Engländern nach wie vor hinterherhinken werden. Und das wird, glaube ich, hier der England-Experte auch bestätigen.
Absolut. Alfred, nur weil du das so schön gesagt hast, du darfst 3 Euro geben, du kannst aber unser Phrasenschwein auch mit deinem Geld zuschauen.
Dann mache ich das.
Muss man sagen, ich habe ein Interview mit Tim gesehen, wo er gesagt hat, er hätte für Niklas Füllkrug auch mehr als 22 Millionen bezahlt. Und das fand ich so, das ist so eine spendable Geste.
So großzügig.
So eine coole Einstellung. Also das kann man sich auch ein bisschen angewöhnen. Oder das ist, wenn man also nicht Pfennigfuchs so ist und sagt, komm, einfach ein bisschen mehr, das ist vielleicht in Deutschland zu kriegen.
Ja, das wünsche ich mir von meinen Chefs hier bei Sport.
Ja, das wäre eine gute Sache. Ja. Aber ist das
nein, aber wenn du mehr Geld zur Verfügung hast, also ich meine, die Preise in England sind ja auch anders. Also wenn ich damals zum West Ham englischen Spieler holen wollte, habe ich das Doppelte bezahlt. Das ist normal. Wenn du mehr Geld hast, ein größeres Budget hast, musst du auch mehr zahlen. Das ist einfach so.
Zurück zu deinem, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Das wünschst du dir von den Verantwortlichen bei Sport. Das musst du dir schon verdienen.
Ja. Danke, Stefan.
Danke für den Impuls. Ich werde es versuchen. Wir gucken aber jetzt mal ganz kurz auf die Transferströme. Das ist ja die Frage, weil du ja gesagt hast, die scheißen uns zu mit dem Geld. Es ist ja, bleibt nicht nur in der Premier League, sondern geht auch wieder das Geld aus England zum Teil in die Bundesliga. Und wir haben es hier mal aufgeführt. Also 867 Millionen haben sie in der Premier League gekauft. Aber danach kommt schon die Bundesliga. Das heißt, eine halbe Milliarde, ein bisschen mehr, ist Geld auch zu uns geflossen. Also es bleibt nicht nur im englischen Kreislauf, sondern geht eben auch in andere Ligen, wie wir da ja sehen.
Ja, absolut. Ich meine, die Engländer, die entwickeln sich natürlich auch weiter. Ne? Das gab die letzten 3 Jahre war das ganz anders. Da wurde ein Bruchteil von dem wieder reinvestiert. Aber auch die Engländer wissen natürlich, dass sie einfach Werte schaffen, die sie natürlich auch wieder veräußern können.
Absolut. Auf jeden Fall hochinteressant, diese schwindelerregenden Zahlen da zu sehen. Und ein Thema, dem sich jeder im Fußball stellen muss, ganz egal in welcher Liga er unterwegs ist, dass es eben diese großen Unterschiede gibt. Und wo man das dann sportlich vielleicht so ein bisschen ablesen kann, ist in der Bundesliga, gerade bei Bayern 04 Leverkusen, die natürlich sehr, sehr viel verloren haben. Ja. Mit Wirtz und Frimpong nach Liverpool, mit Xhaka, der zu einem Aufsteiger nach England geht, dann Radetzky auch noch weg. Und dann verlieren sie mit einer neuen Achse zu Hause auch noch gegen Hoffenheim. Stefan, wir schauen uns die Tore mal an. Erwartest du für Bayern 04 Leverkusen eine schwierige Saison mit einem neuen Trainer, mit Ten Hag nach dieser Lichtgestalt Alonso?
Na, ich erwarte schon, dass sie sich qualifizieren für den europäischen Wettbewerb. Also das muss ja auch der Anspruch sein. Das sagen die Spieler ja auch. Wir wollen wieder in die Champions League. Das ist unser eigener Anspruch. Natürlich haben sie sehr erfahrene Spieler verloren, vor allen Dingen in der Zentralen mit Tah, sage ich jetzt mal hin, oder Xhaka im Mittelfeld. Das kann man eigentlich nicht kompensieren, aber ich finde jetzt im Tor mit Radetzky oder Flecken, da haben sie sich eigentlich eher verbessert. Und jetzt ist die Mannschaft in der Pflicht. Das ist natürlich kein guter Start. Da kommt Hoffenheim, die eine herausragende Vorbereitung hatten und haben gestern übrigens verdient gewonnen gegen Leverkusen.
Ja.
Das ist also auch ein schwer zu spielender Gegner für alle anderen auch, aber Leverkusen hat hohe Ansprüche und daran werden sie gemessen.
Gucken auf das zweite Tor von Hoffenheim, Lemperle in der 52. Minute. Und Frank, du hast es ja auch mal erlebt bei Heidenheim, als viele wichtige Spieler auf einmal weg waren. Ich sag nur Kleindienst und Beste, wie man dann irgendwie das kompensieren muss und versuchen muss, eine neue Achse zu formen. Ist das die Aufgabe für Ten Hag jetzt in dieser Saison?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, wenn so viele Spieler wegbrechen und der Trainer noch neu ist, dann ist es eine Riesenherausforderung auch. Das benötigt Zeit. Und das wird natürlich für Leverkusen, die in den letzten Jahren sehr erfolgsverwöhnt waren, vielleicht auch keine so einfache Saison. Aber ich möchte noch was zu Hoffenheim sagen. Und das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Torschütze, Aslani und Lemperle, die kommen aus der zweiten Liga.
Ja.
Junge Spieler, also ein richtiger Schritt, glaube ich, in die Thematik, die wir vorhin auch diskutiert haben.
Absolut. Und Tim, du warst ja lange Jahre bei Bayer 04 Leverkusen, Kaderplaner, Teile dieser Erfolgsmannschaft auch zusammengestellt. Wenn du das jetzt siehst, wie das zerbröselt, macht dir das große Sorgen oder bist du optimistisch, dass Simon Rolfes und sein Team das wieder hinkriegen, dass sie wieder so eine Rolle spielen können wie die letzten beiden Jahre?
Total optimistisch. Für mich hat Leverkusen wirklich einen der interessantesten und besten Transfersommer abgeliefert bis jetzt, was die Einzelspieler angeht. Ich glaube, dass die sehr bewusst einfach auf diesen Weg gewählt haben und auch in Kauf genommen haben, dass die Zeit brauchen werden. Hm? Also wir haben damals 4 Jahre gebraucht.
Magst du uns ein paar Namen sagen, die dich besonders überzeugen? Weil ich glaube, dass die meisten Fußballfans zu Hause vor allem wahrgenommen haben, wer da von Leverkusen weggegangen ist und gar nicht so sehr, wen sie da irgendwie für 20 oder also sonst wie Millionen geholt haben.
Ich meine, ja, Leverkusen hat 13 Spieler geholt. Ne? Ja. Also das ist natürlich ein Brett. Und wenn du Spieler holst aus Liverpool, Quanza, also den Innenverteidiger, aber auch dann im Tor einen Tausch hast. Also ich finde, die Einzelspieler sind einfach wirklich super interessant von ihrem Potenzial. Was natürlich schwierig ist, aus diesen Einzelspielern letztlich dann diese Mannschaft zu formen und diese Spieler wie Xhaka zu ersetzen, also diese Achse zu ersetzen.
Hat Leverkusen immer Potenzialtransfers gemacht eigentlich?
Also seit ich da war, 2019, bin ich gekommen, war es immer das Ziel, ja, genau. Ja.
Okay.
Und ich glaube, dass sie, wie gesagt, ich finde diesen Weg extrem spannend und einfach nachhaltig, weil sie eben nicht sagen, wir holen jetzt das Geld, das wir für Flo Wörz bekommen haben, 3 Topspieler, sondern wir holen dafür lieber mehrere Potenzialspieler. Ich finde es ein guter Weg. Wenn wir das Thema mal, wo sind die deutschen jungen Spieler, mal weglassen würden.
Ne? Warum ist der Xhaka gegangen? Warum geht so ein wichtiger Spieler bei Bayer Leverkusen weg und sagt, er sei von den Leuten bei FC Sunderland so angerührt gewesen? Er hätte gar nicht anders gekonnt, als dahin zu gehen. Das hat er wirklich gesagt. Das fand ich merkwürdig. Da habe ich gedacht, bei Leverkusen stimmt irgendwas nicht. Da gefiel es ihm nicht mehr, er wollte da weg. Oder ist das jetzt zu indiskret?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, da muss man, dass man zu wenig drin, aber es wird schon
Aber vielleicht kann ich dir das beantworten.
Danke.
Es ist ja eigentlich relativ einfach. Er hat ja mit Leverkusen doch alles erreicht. Pokal gewonnen, Meisterschaft. War der entscheidende Mann, war die zentrale Figur. Hat ein gewisses Alter, bekommt jetzt das Angebot. Leverkusen macht die Tür auf, er will gehen und möchte nochmal in die Premier League. Warum denn nicht? Also...
Gut, er war schon in der Premier League, ne? Also diesen
aber,
Weg, der Weg
ja, zurück aber, ist. Aber nochmal so, dass sie ihn unbedingt haben wollten und ihm mit Sicherheit auch der Trainer gesagt hat, du bist hier mein Führungsspieler, du bist mein ganz entscheidender Mann. Da fühlen sich die Spieler immer sehr berührt und geehrt. Aber
vielleicht, Stefan, gab es auch ein paar Pfund, englische Pfund mehr als.
Ja, weißt du, weil du bist von der Bild-Zeitung.
Weil der englische Norden, Sunderland, ist jetzt nicht so, dass ja, man sagt, Mensch, da ist aber nicht.
Als Fan möchte ich das glauben. Ich möchte glauben, dass er angerührt ist von dem Angebot, aber ihr haltet das ja offenbar alle für naiv.
Nein, wir sind schon so lange.
Ihr seid so abgezockte Leute,
wir sind schon so Zyniker geworden. Nein, absolut. Aber wenn du noch weitere Fragen hast, die anschließende Pause bietet sich dafür vielleicht an. Wir wollen gleich nach dieser Pause auch mit dir natürlich über einen Mann sprechen, der einen Top-Einstand als Trainer des FC Augsburg hingelegt hat, über Sandro Wagner, dem ganz viele großes zutrauen und der den FC Augsburg, glaube ich, jetzt schon bundesweit ein bisschen anders wahrnehmen lässt, ganz offensichtlich. Also toller Einstand für ihn, das und vieles mehr nach der Pause. Und jetzt mitmachen bei unserem Gewinnspiel, geht um 75.000 Euro. Also ich drücke Ihnen schon mal die Daumen. Bis gleich. Und da sind wir schon wieder zurück. In sonnigen München, am Flughafen, im Airport Hilton, beim Doppelpass mit Hajo von Hadl und Band und Frank Schmidt, dem Trainer des ersten FC Heidenheim. Wir wollen ein bisschen auf euer Spiel schauen von gestern.
Musste sein.
Das muss sein. Normalerweise würdest du das jetzt mit deiner Mannschaft besprechen, die Szenen. Jetzt machst du es halt mit unserem Publikum und mit uns. Wir schauen mal drauf. Der Gast Wolfsburg ging in Führung in der 20. Minute durch Olsen. Wie hat sich das Spiel bis dahin aus deiner Sicht entwickelt gehabt?
Ja, wir sind schlecht ins Spiel gekommen, haben eigentlich schon in der zweiten Minute eine 100% Torchance zugelassen, hatten in der fünften Minute Glück mit dem Rückpass, wo Dian Dramay alles riskieren muss, dass er keine rote Karte bekommt und Ja, man sieht es hier so, so liefen die ersten 20 Minuten. Wolfsburg Ballbesitz, konnte sich den Ball querspielen am 16er, wie ich es eben vorhin bei Dortmund gesagt habe. Und ja, wir rücken nicht früh genug raus. Jetzt können den Schuss nicht mehr blocken. Natürlich zweifelsohne, perfekter Abschluss, nichts zu machen. Aber wir waren ein Stück weit passiv, waren auch in der Spalierrolle, möchte ich fast sagen. Und diese Aktivität im Verteidigen, die wir uns vorgenommen haben, hat in der Anfangsphase überhaupt nicht gepasst.
Und diese Aktivität im Verteidigen ist ja wahrscheinlich eine Basis eures Spiels oder muss es sein, um in der Klasse bleiben zu können?
Zu 100%. Dass wir jetzt, sage ich mal, in der Bundesliga per se im Ballbesitzspiel immer auf Augenhöhe sind, das ist ausgeschlossen. Wir brauchen eine gute Form der aggressiven Verteidigung. Wir müssen eine gute Verteidigungslinie haben. Da waren wir in der Vorbereitung auch weiter, aber es ist eben die Vorbereitung. Ich habe es ja im Vorfeld gesagt, wir wussten auch nicht, wo wir stehen. Ja, und am Ende hat man dann im ersten Spiel gesehen, dass dann eben nicht, dass wir da die Probleme auch gehabt haben.
Es kam dann das 1:1 durch Cienza, der ja überhaupt einen Riesenlauf hat, ja, in der Relegation, der entscheidende Mann im DFB-Pokal und dann so ein Freistoß. Was zeichnet ihn jetzt über die Abschlussqualität aus für euer Spiel? Man hat das Gefühl, er wird immer wichtiger.
Ja, absolut. Man hätte eigentlich die Entstehung schon sehen müssen zum Freistoß. Da ist er auch, es war eine Einzelaktion, ist durchs Mittelfeld gegangen, hat ein paar Wolfsburger stehen lassen, holt den Freistoß raus. Und das ist eine herausragende Schussqualität, die er hat. Die hat er schon unter Beweis gestellt, auch gerade dann auch in der Relegation, beim Siegtreffer natürlich. Und es war nicht einfach für ihn, glaube ich, das erste Jahr auch bei mir, bei uns, sich auch eine Liga zu überspringen. Er kam aus der dritten Liga, ein besonderer Werdegang, aber er hat einen erheblichen, sehr großen Anteil gehabt an der Relegation, dass wir die eben für uns entschieden haben und auch in dem Spiel gestern mit Sicherheit unser bester Spieler.
Also er geht mit Unentschieden in die Pause. Was hast du deiner Mannschaft dann gesagt?
Ja, eigentlich muss man auch sagen, nach dem 1:1 war unsere beste Phase. Wir hatten zwei gute Möglichkeiten, da hätten wir das Spiel sofort drehen können. Und wir haben so oft gezeigt, auch in den letzten Jahren, in der vergangenen Saison, dass wir gerade dann auch mit der Erfahrung der ersten Halbzeit die Dinge verändern können. Wir wollten eigentlich viel höher pressen. Wir haben die Grundordnung umgestellt. Wir wollten beide Innenverteidiger und auch Arnold als Sechser mehr rausnehmen. Aber er hatte eigentlich zu viel Platz in der zweiten Halbzeit, Maxi Arnold, wie man es dann auch sieht beim 2:1 für Wolfsburg. Das darf uns dann nicht passieren. Und wir haben eigentlich enttäuscht in der zweiten Halbzeit. Hier sieht man es, wir sind zu zweit, können den Rückpass nicht verhindern. Freier Fuß, Maxi Arnold, und wir verlieren halt das entscheidende Duell im Zentrum. Erstaunlich viele Kopfballtore am ersten Spieltag.
Das stimmt,
auch mit Flanken, das ist man gar nicht so gewohnt. Aber hier sind wir nicht präsent. Ein 2-1 müssen wir zupacken. Und vor allen Dingen den Laufweg von Swanberg, den müssen wir besser antizipieren. Muss Manon Busch enger dran sein. Ja, da müssen wir ganz schnell draus lernen, weil in der Bundesliga klingelt es dann schnell. Und das müssen wir schnell auch annehmen, dass wir eben, wie ich es eben gesagt habe, in der Defensive viel mehr Zugriff haben.
Was ist dir aufgefallen beim Spiel von Heidenheim gestern? Das, was Frank auch sagt, dass so dieses, wie soll ich sagen, das Dichte, auch das 1:1, auch das, dass die einzelnen Duelle verloren geht.
Also Heidenheim darf nicht nur begleiten, sondern wenn sie die Zweikämpfe führen, müssen sie sie auch aktiv führen und aggressiv führen. Ich glaube, das ist der Grundstock für eine gute Leistung. Ich glaube, diese Zweikämpfe auch anzunehmen, wenn du nur verschiebst und eigentlich nur die Räume zumachst, aber nicht in die Zweikämpfe gehst, dann werden die Vereine, die unten eben drinstehen oder drinstehen werden, eben Probleme bekommen. Du musst über die Zweikämpfe auch das Publikum dann mitnehmen. Und dann hast du wieder so einen Moment, der dich auch wieder nach vorne pusht. Also es war zu passiv im Allgemeinen von Heidenheim gestern.
Und da müssen wir ehrlich sein, wir haben den Start in Sand gesetzt. Wir wollten ein Stück weit dann auch für Aufbruchstimmung sorgen nach der schwierigen letzten Saison. Jetzt haben wir den Kahn mal gleich mal vor die Wand ein bisschen gefahren. Aber nicht schlimm, es passiert gestern. Schlimm schon, wir haben das Spiel verloren, wir haben uns das anders vorgestellt. Aber das kann nur die Voraussetzung jetzt sein, eben schnell die Dinge dann auch wieder ganz anders zum Positiven zu verändern.
Wir gucken schnell noch auf das dritte Tor von Wolfsburg. Und ich verbinde das mit der Frage an dich. In der letzten Saison habt ihr zu Hause relativ wenig Punkte geholt. Ich glaube nur 11 Punkte, ihr wart in der Heimtabelle recht schlecht. Und auch Spiele nach Rückstand fast nie gedreht. Sind das zwei Dinge, die man irgendwie bearbeiten kann und muss? Und wenn ja, wie?
Absolut. Also gerade das hat uns ja immer wieder ausgezeichnet, auch die Mentalität an sich zu glauben, auch wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Das hat man gestern auch gesehen in der ersten Halbzeit. Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt, kommen zurück mit dem 1:1 und haben dann unsere beste Phase im Spiel. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit wieder in Rückstand zu geraten. Klar, dann noch den Elfmeter, die spielentscheidende Szene mit der Situation. War es dann vorbei? Kernproblem gestern war, mit Beginn der zweiten Halbzeit, aber auch nach dem 2-1, da hast du immer noch die Chance zurückzukommen, aber wir hatten keine einzige richtige Torschance.
So ehrlich jetzt haben wir gerade euren neuen Nummer 1 Ramay gesehen, der da diesen Elfer verschuldet, aber auch ein paar Sachen wirklich gut hält. Wir können auch noch in der Szene zeigen, wo Wimmer frei vor ihm auftaucht. Er ist die Nummer 1 und letztlich gab es so ein bisschen Störgeräusche um diese Entscheidung, weil Kevin Müller, euer langjähriger Stammtorhüter, also hier sehen wir die Szene nochmal, ja natürlich, wie soll man sagen, degradiert wurde. Ihr sagt, er wollte eigentlich in die MLS. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil das so wirkte so von außen nicht ganz Heidenheim-like.
Ja doch, also degradiert gefällt mir schon mal überhaupt nicht, weil es war eine ganz klare sportliche Entscheidung, die ich ihm auch mitgeteilt habe, zusammen mit dem Torwarttrainer. Und wir haben alles dazu gesagt und ich habe Gespräche.
Oder aber noch nicht hier.
Bitte?
Aber noch nicht hier.
Nicht hier, ja. Aber ich finde, es gab auch dann noch ein Statement von Verein und Kevin Müller, da muss irgendwann auch mal gut sein. Aber es ist so, das war eine Phase, wo das überhaupt nicht reingepasst hat. Und das war Heidenheim-like, weil wenn es Voraussetzungen gibt, um Entscheidungen zu treffen, dann treffen wir Entscheidungen. Und es war eine Entscheidung in dem Moment für Dejan Ramay. Man muss sich überlegen, er ist jetzt von Borussia Dortmund ausgeliehen. Er hat noch ganz andere Möglichkeiten gehabt, in Europa zu wechseln, zu Top-Clubs. Und er entscheidet sich am Ende für uns. Und wenn die Option da ist, eben dann einen Spieler zu holen, der dem die Zukunft noch vor sich steht, der schon bei uns war und der auch die Qualität hat, auch unser Spiel zu spielen, dann treffen wir die Entscheidungen und das haben wir auch im Kevin so mitgeteilt. Auch wenn es nach 10 Jahren natürlich eine harte Entscheidung ist. Ich verstehe das auch, dass darüber diskutiert wird, dass nicht alle zufrieden sind, aber wir treffen Entscheidungen aus unserer Überzeugung. Das ist unsere Aufgabe und so haben wir es auch in dem Fall gemacht.
Okay, dann ist jetzt spätestens alles zu dem Thema gesagt. Und wir wollen uns mit dem ewigen Frank Schmidt beschäftigen, weil das ist ja wirklich beeindruckend. Im September sind es dann 18 Jahre von der Oberliga, das war damals die vierte Liga, bis in die Bundesliga, sogar bis nach Europa. Wie geht das? Wir versuchen uns dem zu nähern und sagen, so schaut's aus.
Frank Schmidt muss ein Fußballkünstler sein, obwohl er wahrscheinlich nie als Filigrantechniker aufgefallen ist. Doch wer es schafft, 18 Jahre beim gleichen Verein auf dem heißen Stuhl des Trainers durchzuhalten, ohne abzufliegen, der beherrscht die hohe Kunst des Fußballgeschäfts offensichtlich besser als alle anderen. So schaut's aus. Frank Schmidt ist schon so lange Trainer, dass man den Spieler Schmidt fast schon vergessen hat. Zu Unrecht. Der Mann gehört zu den Originalhelden von Vestenbergs Greuth, die seinerzeit den FC Bayern aus dem Pokal geschmissen haben. Später in der zweiten Liga bei Alemannia Aachen war er dann doch der beste Techniker, allerdings nur beim Tennis. Doch schon früh erkannte der torgefährliche Verteidiger, dass Fußball vor allem gearbeitet werden muss. Und der Spieler Schmidt klang vor 25 Jahren schon fast wie der Trainer Schmidt heute.
Wenn man einfach sieht, dass mehr als die Hälfte aller Gegentore nach Standardsituationen gefallen sind, dann sind es meist individuelle Fehler. Und wenn wir die in den Griff kriegen und außerdem einfach ein bisschen abgeklärter, ruhiger und cooler spielen, dann wird es mit Sicherheit in der Rückrunde viel besser werden.
So schaut's aus. In Heidenheim ist Frank Schmidt natürlich schon lange eine Legende. Deshalb wollte Clubboss Holger Sandwald, der übrigens noch viel länger beim Verein ist, Frank Schmidt ein Denkmal errichten. Das lehnte Frank Schmidt ab. Nicht aus Bescheidenheit, sondern weil er fürchtete, man könnte das Denkmal anpinkeln. So schaut's aus. Frank Schmidt ist länger Trainer bei seinem Verein als alle anderen Bundesliga-Trainer zusammen bei ihren Vereinen. Vielleicht geht sowas auch nur in einem gallischen Dorf wie Heidenheim. Apropos gallisches Dorf. Diesen Begriff mag Frank Schmidt gar nicht, weil Heidenheim weder klein noch ein Dorf ist. Er akzeptiert ihn nur, wenn damit gemeint ist, dass in seinem Team der Zusammenhalt so überragend ist wie im gallischen Dorf. In diesem Fall würde er allerdings zusammen mit Holger Sandwald sogar die Rolle von Asterix und Obelix übernehmen. So schaut's aus.
Frank, ist dir manchmal dieser Weg, den ihr gegangen seid, selber unheimlich?
Ja, das darf man schon sagen. Vor allen Dingen war nicht geplant. Sowas kann man nicht planen. Und ich finde, im Beitrag kam es ja auch so rüber, vielleicht ist so eine Geschichte auch nur an so einem Standort möglich. Wir wissen ja alle bei vielen anderen Vereinen, wie viele Menschen da mitreden und mitentscheiden. Ich glaube, ich habe es auch gesagt, in der letzten Saison hatten wir mal eine Phase von 10 Spielen mit einem Punkt. Da wäre bei anderen Vereinen nicht nur ein Trainer geflogen, wahrscheinlich sogar 2. Und ich sitze immer noch hier. Also von daher ist es so, dass der Zusammenhalt, dieses auch aufeinander vertrauen können, ist bei uns extrem ausgeprägt. Aber wenn mir das früher einer gesagt hätte, neben 2007, wo ich angefangen habe, dass wir diese Reise nehmen, den hätte ich schon ein bisschen für verrückt erklärt.
Weißt du eigentlich noch, was dein erster Gegner war als Heidenheim-Trainer?
Ja, das vergisst man nicht. Es war im Spiel gegen Nomania Gmünd. Ein Derby für unsere Verhältnisse und Alex Zorniger war der Trainer beim Gegner.
Siehst du, das wusste ich nicht, aber ich weiß, dass es 2-1 ausgegangen ist am 22.09. Kannst
mir alles fragen, ich sag's dir.
Wirklich? Das ist also alles noch präsent, ja?
Ja, das erste Spiel, das vergisst man nicht. Das ist wie die erste Freundin, bei mir ist es immer noch die gleiche Frau.
Oh, das ist also ein Lebensprinzip offensichtlich für dich, ja? Beruflich wie privat, ein treuer Mensch. Ja, unser Leiter der Sendung sagte, das kann in der Runde nicht jeder von sich behaupten. Weiß ich, ob er mich meinte, aber ich bin auch bald 30 Jahre verheiratet. Gut, also ich kann dich alles fragen. Weißt du noch die ganzen Mannschaften damals aus der Oberliga Baden-Württemberg, gegen die ihr gespielt habt?
Die kriege ich wahrscheinlich 1:1 nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass das zweite Spiel gegen den VfL Kirchheim war der höchste Sieg in der Vereinsgeschichte, 9:1, wir haben noch einen Elfmeter verschossen. Ich sollte ja nur für 2 Spiele Trainer sein. Und dann hat der Holger Sommer gesagt, nach dem Sieg in Gmünd und bei dem 9:1, ja, mach mal weiter. Und so ist die Geschichte dann begonnen.
Zum Glück hat er das gemacht. Was also gegen Groß Asbach, Links, Balingen, Schwieberdingen und so weiter begonnen hat, hat dann irgendwann bei Chelsea seine Fortführung gefunden. Das ist Wahnsinn. Wie hast du das und wie hat der ganze Verein, also mit Holger Sandwald, wie habt ihr diese Entwicklung überstanden? Wie habt ihr das geschafft, gemeinsam euch so weiterzuentwickeln?
Ja, natürlich haben wir das genossen, keine Frage, dann auf der Bühne auch dabei zu sein. Aber ich glaube, dann wirklich auch bei sich zu bleiben, auch wenn es eine Floskel jetzt ist, aber das muss ich an der Stelle sagen, sich nicht wichtiger nehmen, als man am Ende des Tages ist, zu verstehen, dass die Gemeinschaft das Entscheidende ist, immer auch nicht zurückzublicken, sondern jeden Tag auch in dem Bewusstsein zu arbeiten, war schön, aber es geht weiter und wir müssen weiter gut arbeiten und wir müssen in ein paar Dingen vielleicht schneller und besser und effizienter arbeiten gegen eine übermächtige Konkurrenz. Und ich glaube, menschlich hat es mit uns gar nichts gemacht. Ich kenne den Holger Sandwald noch, so viele Mitstreiter, die immer noch die gleichen sind. Das nehme ich auch für mich in Anspruch. Aber wir haben uns weiterentwickelt in unserer Arbeit, in unserem täglichen Tun, in vielen Bereichen, im sportlichen Bereich. Und der Verein hat das Stadion ausgebaut, ist größer geworden, hat alle Anforderungen wie mit einer Selbstverständlichkeit, mit viel Akribie und mit viel Arbeit einfach auch die Weichen gestellt. Und das ist für mich das Schöne zu sehen, dass ich viele Menschen noch kenne aus 2007, als ich Trainer geworden bin. Und es sind immer noch die gleichen und das macht extrem viel Spaß.
Ja. Und Jörg, bei mir bringt das, wenn ich Frank Schmidt zuhöre, so eine fußballromantische Seite zum Klingen. Weil ich glaube, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber sind so ungefähr 11 Monate ist so normal die Verweildauer eines Bundesliga-Trainers. Und das zu sehen, warum nicht öfter?
Warum nicht öfter? Oder andersrum gefragt, wie wäre Frank verführbar? Was müsste ich dir anbieten, damit du, also was für eine Art von Milliardär müsste ich sein, um zu sagen, Herr Schmidt, komm zu mir, bau mir eine tolle Mannschaft zusammen, du hast völlig freie Hand.
Mit Geld überhaupt nicht, weil jeder, der mich kennt, das ist so eine Lebensgrundeinstellung, möchte ich es mal sagen. Wenn ich eine Zusage getroffen habe, und ich derjenige bin, der auch die Verantwortung für den sportlichen Bereich hat, was wäre ich für ein Trainer, wenn ich der Erste bin, der davon springt, bloß weil er sich persönlich verbessern kann? Ich
möchte den nächsten Schritt machen, sagt man.
Ja, genau. Falsch. Wenn ich eine Zusage treffe bis 2027, dann habe ich eine Verantwortung. Und da kann man sich zu 100% auf mich verlassen, weil sonst hätte ich es ja unter Umständen gemacht oder wäre zu Holgers Anwalt hin. Das letzte Angebot ist schon sehr lange her. Das gab es dann auch mal. Aber wenn ich eine Zusage treffe, dann spüre ich Verantwortung. Und da ziehe ich das Ding auch durch bis zum Schluss, wenn es nach mir geht. Aber natürlich entscheide ich nicht alleine, wie lange ich Trainer bin. Und deswegen ist es die Verantwortung einfach da. Jetzt habe ich mal nur noch Vertrag bis 2027. Aber den Weg mit dem 1. FC Heidenheim bis dahin weiterzugehen. Und das haben wir im Übrigen auch bei der letzten Vertragsverlängerung, ich glaube vor 5 Jahren, auch klar so besprochen. Und da muss man sich aufeinander verlassen können.
Aber manchmal gibt es ja Angebote, die kann man nicht ablehnen. Also zum Beispiel... Julian Nagelsmann hört irgendwann auf und jemand kommt und sagt,
das wäre auch nicht
das Land braucht dich. Land dann sagst Schmidt. Du, Heidenheim braucht mich mehr oder was?
Also das hätte ich nie gedacht, dass das mal jemand behauptet. aber wenn ich verfügbar wäre und mein Vertrag ausgelaufen ist, wer weiß.
Ah, okay. Also, aber ich finde diese Vereinstreue und diesen Weg so zu gehen, Alfred.
Aber sind wir doch mal ehrlich.
Ja.
Alle wollen das, alle verpflichtenden Trainer. In der Bundesliga gibt es viele neue Trainer, neue Zeitrechnung, neue Epoche. Mit dem Trainer bauen wir was auf und beim ersten Gegenwind fallen alle um wie Mücken. Und deswegen ist es einfach so, dass das, was wir machen, das muss man einfach wertschätzen. Und man muss nicht mit Gewalt einfach den nächsten Karriereschritt gehen, wenn man eigentlich alles hat.
Trotzdem stelle ich es mir manchmal nicht einfach vor, deine Frau... Hat mir der Holger Sannwald erzählt, nennt dich Teilchenbeschleuniger, weil du alle Teile um dich rum in Bewegung bringst, sozusagen. Ja, das ist deine Stärke offensichtlich, aber du brauchst ja selber auch immer die Energie. Ja? Wir haben mit Christian Streich einen erlebt, der gesagt hat, ich habe nicht mehr die Kraft. Du hast nach der Relegation gesagt, 3 Wochen Ruhe und dann war der Akku tatsächlich wieder voll. Wie geht das? Wie machst du das? Woher nimmst du diese Kraft, weiterzumachen, immer weiterzumachen?
Habe ich gesagt, 3 Wochen so lang?
Ja, hast du. Ja?
Also ich muss ehrlich sein, die Relegation, das macht schon was mit einem. Das war schon extrem, auch die Belastung, nicht nur für den Trainer, für den Verein, vor allen Dingen für die Spieler. Und danach war es schon so, wir haben uns auf Verlängerung eingestellt.
Ja.
Wir sehen es ja gerade. Und ich glaube, 12 Sekunden vor Schluss schießen wir das entscheidende Tor. Da ist alles abgefallen. Und Da redet man sich vorher auch ein Stück weit was ein. Und man muss ja funktionieren und hat sich in den Tagen davor, habe ich mich auf die wesentlichen Dinge fokussiert. Weil es ist wichtig, dass man dann auch glaubwürdig ist und vorangeht. Aber wir alle haben die Pause gebraucht. Das Schöne bei mir ist, ich brauche wirklich nicht viele Tage, um zu regenerieren. Und da hilft dann auch das Zuhause, die Umgebung, die Familie und die Zeit habe ich natürlich da auch genutzt.
Und trotzdem machst du dir Gedanken, ob Heidenheim die Liga erhält?
Das ist auch 3 Euro.
Ja, Entschuldigung. Gut.
Aber du bist nicht der Erste.
Nein, das ist das... Und deswegen, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, das passiert halt so schnell, dass man irgendwie einen kleinen Fehler einbaut. Aber Heidenheim,
nein, also
steigt ab. Hast du das wirklich gesagt?
Ich habe es ja gerade gesagt, diese Relegation ist unfassbar anstrengend, nicht nur vom Kopf, sondern von allem, was da dran hängt. Das hätte er ja bei der Nationalmannschaft nicht. Das halten wir schon mal fest.
Ja.
Mache ich mir Sorgen? Nein, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, weil ich glaube, Frank auch das sehr gut einordnen und einschätzen kann, dass Heidenheim natürlich und logischerweise gegen den Abstieg spielt und auch mehr oder weniger als Erster genannt wird. Aber das ist ja wiederum die Herausforderung für ihn. Sie haben es letztes Jahr geschafft. Ich glaube, das hätte auch nicht jeder gedacht. Ich übrigens auch nicht. Aber sie haben es geschafft. Das ist natürlich immer eine Mammutaufgabe, wirklich jeden Tag daran zu arbeiten. Ich glaube, Ihr Vorteil in diesem Jahr wird sein, dass Sie international nicht vertreten sind. Also, dass Sie immer eine gute, ruhige Trainingswoche haben, um sich auf den Gegner vorzubereiten. Das war im letzten Jahr nicht. Ich glaube, ihr hattet 48 Spieler.
Genau, 48.
Was eine Hausnummer ist für einen, der gerade in die erste Liga aufsteigt, das alles zu managen, das ist unfassbar schwer.
Und man kann es auch erklären, warum brauchen wir die Trainingswoche? Weil Bayern München braucht es ja auch nicht. Aber wir sind einfach eine Mannschaft in der Bundesliga, die sich auch anpassen muss, die erneuerbar sein muss, nicht nur auf eine Saison gesetzt. sehen, sondern von Spiel zu Spiel. Genau. Sich auf die Gegebenheiten, auf den nächsten Gegner einzustellen. Und das braucht Training, auch von der Intensität und von allem, was dazugehört.
Und Bayern München spielt ihr Spiel, spielt ihr System und so spielen sie gegen jeden. Bei euch ist das Anpassungs... Also ihr müsst euch anpassen gegen jeden Gegner. Spiele ich zu Hause gegen den oder spiele ich auswärts? Wie gehen wir da vor? Aber um das abzuschließen, zurück auf deine Frage. Ihr habt nach wie vor und immer meine Sympathien, weil wie ihr euch verkauft, du dich persönlich hier in der Sendung, auch Holger Sanwald, der auch schon zweimal bei uns war, finde ich herausragend.
So wie wir halt sind.
Ja. So wie sie sind. Ja, und auch, dass wir mal einen Trainer in der Sendung haben. Wir haben ja schon viele angefragt. Hier sitzt ja kaum oder eigentlich nie ein Trainer. Du bist, ich glaube, gefühlt der Erste.
Man könnte so viele Sachen erzählen. In der dritten Liga hat er selber Schnee geschippt, um eine Absage zu verhindern.
Auch die Spieler, Marc Schnatterer.
Alle dabei. Aufstieg, selber DJ gemacht. Früher das Auto ins Stadion reingefahren, an den Kiosk, um da dann Musik zu machen.
Hat Holger Sanwald alles erzählt?
Oder er hat viele Sachen erzählt, aber die waren irgendwie komischerweise alle positiv für dich.
Ja, weiß ich nicht, aber das auch mal zu sagen, ich mache Fehler und ich mache genügend Fehler. Ich finde die auch sehr wichtig. Aber natürlich glaube ich, dass dieser Zusammenhalt und auch diese Geschichte von uns, dass die natürlich auch für das, was wir jeden Tag machen, eine große Bedeutung hat.
Total. Es war und ist eine große Freude, dass du hier bist. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich über einen Spieler, der in der letzten Saison noch bei dir war, nämlich Paul Wanner, der dann zu den Bayern, weil er Leihspieler zurück ist und jetzt nach Eindhoven verkauft wurde. Und da gab es so ein paar Äußerungen auch von Max Eberl dazu. Das und vieles mehr nach der Pause und weiter. Frank Schmidt hier bei uns in der Runde beim Doppelpass. Bis gleich. Beim Doppelpass auf Sport1 mit Heiko von Hadel und Band aus dem Münchner Flughafen, aus dem Hilton Hotel. Und wir fliegen weiter durch die Liga und kommen zum Freitag, zum Spiel der Bayern gegen Leipzig, sportlich gleich. Aber zunächst mal eine Kuriosität, was eine Entscheidung des Schiedsrichterteams anging. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, aber Katharina, drösel's noch mal auf.
Das machen wir zusammen. Ich schiebe noch eine andere Nachricht vorweg, denn eben gerade kam rein, nach Informationen des Kicker ist der Deal mit Leverkusen und Milan rund um Victor Boniface zumindest vorerst und wahrscheinlich geplatzt. Denn sie haben Nein gesagt nach dem Medizincheck, der absolviert wurde. Es geht um sein rechtes Knie, das hat Auffälligkeiten gezeigt. Er hat im Urlaub einen Privattrainer gehabt, hat da offensichtlich so viel trainiert und so viel dieses Knie belastet, dass das Ganze jetzt nochmal hochgekocht ist, dass es passiert wurde, wie es hier heißt, und dass Milan jetzt von diesem Deal, von dieser Leihe erstmal absieht. Also er ist zurückgekommen zu Leverkusen, das nur am Rande als eine Info, die wir noch mitgeben wollten. Und dann kommen wir jetzt zu der Partie, von der Flo da eben gerade gesprochen hat und zu dieser kuriosen Szene, also so früh in der Saison. Und direkt haben wir schon wieder Historisches erlebt. Wir befinden uns hier in der 66. Spielminute des Spiels zwischen den Bayern und Leipzig. Haben wir eben gerade eigentlich einen Freistoß gesehen, eigentlich, weil da gucken wir gleich nochmal zusammen drauf, wodurch dann hier das vermeintliche 1:4 aus Sicht von Leipzig entstand. Aber es war eben kein regelkonformer Freistoß. Dann haben wir hier Florian Bartstübner, den Schiedsrichter, der sich da nochmal mit Markus Schüller besprochen hat, mit seinem Schiedsrichterassistenten, um diesen Trick quasi so ein bisschen anzuwenden, mit ihm zu sprechen, das Ganze zu entschärfen. Er lief dorthin, verkündete dann seine Entscheidung. So sah es dann aus, als hätte der Assistent den Referee quasi umgestimmt und nicht der VAR, denn der, und das muss man nochmal durch Alex Feuerherd erklären, darf nämlich eigentlich, Zitat, die anschließende Torerzielung vom VAR darf eben nicht gecheckt werden, aber die Art der Ausführung eines Freistoßes im Vorfeld eines Tores zu überprüfen, gehört eben streng genommen nicht zu den Aufgaben. Ich weiß nicht, ob ich das richtig formuliert habe. Also das, was vorher passiert, das darf nicht überprüft werden. Wurde aber in dem Fall doch. Also der Schiedsrichter hat eben diesen Hinweis bekommen und dann ist eben Bartstübner rausgegangen, um das Ganze doch nochmal richtig zu stellen. Aber das war eben nicht ganz regelkonform. Die Entscheidung letztlich, dieses Tor nicht zu geben, ist richtig gewesen, weil der Freistoß eben nicht korrekt ausgeführt wurde. Er ist ja einfach losgedribbelt. Aber es bietet natürlich jede Menge Diskussionspotenzial.
Ja, wir wollen darüber natürlich sprechen, hier in der Runde. Wir haben ja, das wissen Sie vielleicht, auch morgens immer vor der Sendung schon so eine Besprechung, wo wir uns Szenen anschauen. Und Stefan ist da ziemlich aus dem Sattel gegangen über das, was Florian Bartstübner mit dem VAR gemacht hat. Weil letztlich hätte das Tor zählen müssen, weil der VAR bei solchen Szenen nicht eingreifen darf. Jetzt ist man auf diesen Trick da gekommen, dass der Schiedsrichter mit dem Linienrichter spricht. Aber wenn man auf das Bild schaut, Stefan, sieht man, dass der Linienrichter, der ganz unten da zu sehen ist, auch nichts sieht, also beziehungsweise mit dem Arm zeigt. Und eigentlich hätte der doch sehen müssen, dass das kein regelgerechter Freistoß ist, sondern dass der Spieler von Leipzig einfach losdribbelt.
Hast du wunderbar erklärt.
Ja.
Der Assistent hier unten, der hat ja den Blick auf den Ausführenden und auf den Ball.
Ja.
So. Und dass er das nicht erkennt, also der Linienrichter hätte ja sofort das Zeichen geben müssen, weil er ja den klaren Blick auf diesen Spieler hatte. Übrigens Bartstübner auch.
Ja.
So, also das ohne, also VAR darf nicht eingreifen, ist richtig.
Einzige, was an der Entscheidung stehen bleibt, ist die gelbe Karte für Kimmich. Der Einzige, der es gemerkt hat.
Was dann ein Witz ist, weil das passt denn auch vorne und hinten nicht, muss ich ganz klar dazu sagen. Jetzt ja, wenden Sie diesen Trick an. Ja, ich gehe mal zum Linienrichter, der erklärt mir, obwohl er ja schon von unten das Zeichen bekommen hat, da sehen die Schiedsrichter wirklich sehr, sehr schlecht aus, weil es war ein ruhender Ball.
Ja.
Also es war kein Getümmel oder sonst irgendetwas. Das erwarte ich, dass die Schiedsrichter oder das Gespann das erkennt. Überhaupt keine Frage. Dann macht er aber noch einen Fehler. Und der zweite Fehler, der folgt ja dann noch. Es ist nur ein Freistoß, aber es ist ein Freistoß, den er dann gibt für Leipzig. Anders
er lässt den Freistoß wiederholen. Er hätte einen Freistoß für Bayern geben müssen.
Genau, und es hätte eigentlich Freistoß für Bayern München heißen. Also so steht das in den Regeln.
Ja.
Ich bin jetzt auch kein Schiedsrichter-Experte. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Aber da sehen die Schiedsrichter richtig schlecht aus, weil es ein ruhender Ball war in der Situation.
Vor allen Dingen, weil wir ja vorhin gesagt haben, was Herr Draxler nicht auch zu Recht angemerkt hat, er versteht nicht, warum es eine rote Karte gibt, weil es die Regel ist. Und hier haben wir auch eine Regel und die wurde halt jetzt ein bisschen umgangen.
Ja, und da redet man sich jetzt das schön, weil es ja sozusagen eine richtige Entscheidung oder eine Korrektur der Entscheidung war und dieses Tor nicht hätte zählen dürfen, hat man dann das über VAR geregelt. Aber das darf einfach nicht so sein. Also wir nehmen auch keine gelben Karten zurück, die falsch waren und anderes. Ne?
Was redet man sich nicht schön, sondern Manuel Gräfe hat es ja ganz klar gesagt, da haben die Schiedsrichter selbst einfach getrickst. Und zwar gegen die Regel. Und eigentlich wird das intern auch bei den Schiedsrichtern sicher für
die Diskussion. Aber was ich eigentlich jetzt erwarte vom DFB, dass sie die gelbe Karte für Kimmich zurücknehmen. Das erwarte ich.
Ja, aber wenn er so heftig protestiert hat.
Und zu Recht protestiert.
Ja, aber zu Recht doch. Also er als Spieler, der ja in der zentralen Position ist, der sich auf viele andere Dinge konzentrieren muss, haben wir die Abstände, geh weiter nach links. Er hat sogar den Blick auf das, was passiert ist. Das müssten ja die Schiedsrichter haben.
Also
das
kein guter Start der Schiedsrichterei in diese Bundesliga-Saison, aber ganz anders ein Megastart. Natürlich das FC Bayern München. Wie viel Angst macht euch das, dass die Bayern, dass die Liga kurz und klein spielen, kurz und klein schießen?
Ein Satz trotzdem noch zu den Schiedsrichtern,
wenn
ich noch darf. Jetzt reden wir über die eine Szene und sagen, du hast gerade gesagt, kein guter Start. Ich fand aber die Leistung ohne diese Szene richtig gut.
Also schon richtig.
Das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Aber es ist klar, es bleibt dann immer dann so eine Szene, die halt dann falsch war, bleibt auch hängen. Und natürlich verstehe ich auch Stefan, dass Kimmich hat es erkannt, dass dann die gelbe Karte zurückgenommen werden muss. Aber natürlich, erstes Spiel Bayern München, 6-0 zu Hause in der Art und Weise. Ich habe mir auch nochmal, weil Leipzig unser nächster Gegner ist, habe ich schon mal ein bisschen auch genauer drauf geschaut.
Wenn alle er selber die Videoanalysen macht. Ich habe keinen Videoanalysen.
Ich alleine mit meinem Trainerteam.
Ja, okay.
Aber alle 6 Tore aus dem 16er, im 16er drin. Und das zeigt einfach, dass da herausragend gespielt wird, dass es schwer zu verteidigen ist. Und das ist natürlich ein sehr bitterer Abend an dem Tag für Leipzig auch.
Es war einschüchternd, das kann man nicht anders sagen.
Ja, ne?
Ich habe mich hinterher geärgert, dass ich es angeguckt habe. Dann war nur noch blieb die bloße Angst. Und dass ich, oh, bitte, ey, nicht schon wieder. Ich meine, man hofft ja immer, dass sie mit so einer Krise reinrumpeln in die Saison. Aber
sagt der Dortmund-Fan, ne? Ja, muss natürlich. Man dazu sagen. Ich meine,
du musst dir mal vorstellen, als Dortmund-Anhänger, man erlebt alle möglichen Kleinheiten da, was Uli Hoeneß irgendwann kurz vorm Einschlafen irgendwo noch reingepöbelt hat. Das erfährt man immer alles. Thomas Müller, jeden Hotdog, den er in Vancouver bestellt hat.
Kommt gleich noch, ja.
Und dann denkt man, ja, ist gut. Und dann kommt aber auch noch fußballerisch.
sowas, ja, wo man, ich suche ja was zu meckern, aber da fand man nichts. Es ist so, wie Frank gesagt hat, es ist einfach einschüchternd gut. Also, und dann hat Kane ja noch vorher gesagt, wir haben einen kleinen Kader. Da habe ich gedacht, oh ja, die Sorge hätten wir auch gern.
Und Stefan, nach dieser langen Saison mit der Club-WM, dann ganz kurze Vorbereitung, wie gut ein Diaz in der Mannschaft schon funktioniert, wie sich Ulisse offensichtlich weiter steigert, also das machte schon richtig Spaß, da zuzuschauen. Ne? Also als Bayern-Fan sowieso, aber auch als Neutraler, weil es einfach genial ist. Ja?
Auch Gnabry, der ja auch schwierige Zeiten hatte in München, wie er auf einmal aufspielt. Gar nicht, also auch gegen Leipzig, aber auch schon im Supercup, finde ich, gegen VfB Stuttgart war das sehr, sehr gut. Es harmoniert und 6-0 musste erstmal hinlegen zum Start gegen Leipzig mit hohen Ansprüchen.
Ja.
Das war schon beeindruckend. Ich glaube nicht nur, dass es ein Zeichen war an die Bundesliga, sondern das ist auch ein Ausrufezeichen nach Europa, dass wenn sie so spielen und keiner verletzt wird, dann haben sie auch Möglichkeiten, wirklich die Champions League.
Und man darf nicht vergessen, dass die Bayern Tore erzielen können. Das ist in jeder Saison so. Wenn man sieht, wie schwer Openda hatte in der ersten Halbzeit, die haben herausragend verteidigt, jeden Zweikampf abrasiert, sofort. Hat sich Leipzig natürlich sehr schwer getan, auch wenn es dann in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit dann auch da war für Leipzig, dann den Anschlusstreffer zu machen.
Das ist durch Tadi die Qualität in der Innenverteidigung noch mal gestiegen bei Ihnen, bei Bayern?
Auf jeden Fall, wenn man sieht, auch Stanisic wird für mich da zu wenig genannt, weil ich habe das auch noch live vor Augen, wie der auf der Außenbahn auch auf der linken Seite verteidigt.
Das kann ja beide Seiten, ne?
Da gehört auch das gruppentaktische Verhalten dann auch dazu. Aber Jonathan Tah, auch mit seiner Schnelligkeit, egal wer neben ihm spielt, da ist ja auch die Qualität da, die ist ja auch in dem Spiel. Vor allen Dingen für mich in der ersten Halbzeit. Openda wurde, glaube ich, ausgewechselt, dann auch zur Halbzeit dann auch gezeigt hat.
Trotzdem, Alfred, auch wenn dieses Spiel super gelaufen ist, es knirscht so ein bisschen bei den Bayern, so in der Führungsetage. Das ist ja auch ein Dauerzustand. Da wird dann in Handshakes auf der Tribüne eine ganze Menge reininterpretiert. Aber natürlich gab es auch eine Pressekonferenz von Max Eberl. Hier sieht man es ein bisschen dunkel, zumindest bei uns auf dem Monitor, Uli Hoeneß und Max Eberl. Uli Hoeneß hat ja gesagt, wir können nur noch leihen. Eberl hat da so ein bisschen patzig reagiert drauf in der Pressekonferenz. Darüber wollen wir gleich natürlich auch noch ein bisschen sprechen, denn nicht nur die Hotdogs in Vancouver, alle Kleinigkeiten beim FC Bayern machen medial unheimlich Wind. Und was Wind macht, da wollen wir natürlich dann hier die Segel setzen. Kurzen Moment Geduld und dann sind wir gleich da. Ich werfe 3 Euro rein. Ja, beruhigt euch wegen der Segel, die ich setze. Wir machen noch mal ein paar Hinweise von unserem Sportnet-Partner und dann sind wir gleich wieder zurück. Zurück bei uns in der Runde hier beim Doppelpass am heutigen Sonntag. Und wir diskutieren ja schon diese beeindruckende Leistung des FC Bayern München am Freitag, das 6:0 gegen Leipzig. Alle schwärmen und alle fragen sich, wie uns auch in der Frage der Woche, gibt es eigentlich Gegner in dieser Saison für den FC Bayern? Wie waren die Ergebnisse, Katharina?
Relativ deutlich, müssen wir ehrlicherweise sagen. Wir gucken mal, wie es online abgelaufen ist. Also da sagen knapp 80% von Ihnen, nee, Bayern ist konkurrenzlos, nach dem, was wir von diesem ersten Wochenende jetzt gesehen haben. Und nur ca. 21% sagen hier, ja, es gibt genügend Konkurrenz und vielleicht kommt die ja noch so richtig ins Rollen. Also schauen wir mal, was Sie am Dopaphon gesagt haben, ob es da abweicht, das Bild dieser Frage.
Ich sehe keine Mannschaft in der Bundesliga, die dem FC Bayern gefährlich werden könnte. Alle Mannschaften lassen Federn. Die Bayern können den Titel sogar mit einem 15er Kader gewinnen. Nur international werden sie Probleme bekommen.
Meine Meinung ist, national werden die Bayern kein Problem haben, den Meistertitel zu erringen. Die Frage ist, reicht es auch international?
Also der einzige Kontrahent von Bayern ist Bayern selbst. Wenn sie nicht über ihre Luxusprobleme stolpern, sollte das eine nicht gefährdete Meisterschaft werden.
Die Bayern werden nicht jedes Spiel so wie gegen Leipzig performen und mit dem kleinen Kader auch die Dreifachbelastung spüren. Ich denke allerdings nicht, dass es die üblichen Verdächtigen sind, sondern Eintracht Frankfurt, die Bayern ein enges Meisterschaftsrennen liefern werden.
Ja, so ist das Bild offensichtlich bei Ihnen zu Hause an diesem ersten Spieltag. Ja klar, Frankfurt war stark und es könnte tatsächlich so sein, dass die sogar noch besser sind als in der vergangenen Saison. Und es war ein Satz drin im Dopaphon, die Bayern können nur über sich selbst stolpern. Und da denken wir natürlich auch immer, Wie ist die Atmosphäre? Was gibt es für Nebengeräusche? Wie ist das alles in der Führungsetage? Und da schauen wir uns mal an, wie das Bild des FC Bayern da momentan ist.
Euphorie, soweit das Auge reicht. Die Bayern-Fans sind restlos aus dem Häuschen. Auf den ersten Blick könnte die Stimmung kaum besser sein. Doch wenn man genauer hinschaut, kracht's in der Führungsetage im Gebälk. Denn Uli Hoeneß hat unmissverständlich erklärt, was jetzt gemacht werden soll. Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler. Auch Harry Kane hält den Kader für zu klein. Der erste Anzug sitzt, dahinter wird es eng. Eine Sorge, die Uli Hoeneß wohl teilt.
Also erstmal ist das, was Uli in der Öffentlichkeit sagt, ist ja auch intern angesprochen. Das ist das Erste. Also ich erfahre nicht durch die Öffentlichkeit, was zu tun ist.
Das mag sein. Trotzdem hat Hoeneß seinen Sportvorstand nach dem Hickhack um Woltemade komplett eingebremst.
Wir haben Nick Woltemade nicht verpflichten können. Und jetzt ist die Aufgabe eben, eine Leihe zu machen. Das ist die Aufgabe, die uns im Sport gegeben wird, die wir zu akzeptieren haben.
Eberl akzeptiert die Aufgabe, aber sie schmeckt ihm nicht.
Über meine Gefühle möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich habe eine Aufgabe, die wollen wir lösen.
Das wird Eberl sicher auch tun, doch er macht öffentlich deutlich, was er von dieser Aufgabe hält.
Keine Ahnung, was bis zum 1. September passiert. Vielleicht leiht Stuttgart ihn nochmal an uns, weil wir können ja leihen.
Eberl kann leihen, aber wie gut kann er noch mit Hoeneß und umgekehrt? Ein demonstrativer Handschlag in aller Öffentlichkeit am ersten Spieltag soll zeigen, sehr gut. Wir fragen trotzdem, ist das ein tragfähiger Burgfrieden oder? Wann kommt es beim FC Bayern zum großen Knall?
Ja, was glaubst du, Alfred?
Also es ist ja erstmal, ist es ja das Schöne am FC Hollywood, dass ein Handschlag auf der Tribüne ungefähr so viel Diskussion auslöst wie so ein neuer Zollhammer von Donald Trump oder sowas. Ich glaube, dass Uli Hoeneß, und man muss ihm ja eins lassen, dem Uli, dass er wirklich was vom Fußball versteht, dass er weiß, dass der FC Bayern irgendwo mal auch jetzt eine neue Taktik braucht. Wir haben gesprochen über die Engländer. Die Bayern können auch, selbst die Bayern können da nicht mehr mithalten. Ja, der Kader ist qualitativ sicherlich nicht dünn besetzt. Er ist aber von der Breite her etwas dünn besetzt. Die Frage ist, wie fühle ich das jetzt auf? Kaufe ich einen Woltemade für 60, 70 Millionen? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Uli Hoeneß fordert, dass jetzt junge Spieler eingebaut werden müssen. Und das ist richtig. Wir haben ja mit Lennart Kahl einen, der jetzt in der Vorbereitung schon viel gespielt hat, der jetzt eine halbe Stunde auch am Freitag gespielt hat. Ich glaube, dass das der richtige Weg des FC Bayern ist. Also immer nur fertige Spieler für 60, 70 Millionen zu kaufen, ist letztlich nicht mehr zielführend. Die Mannschaft ist gut. Und was noch in der Breite dazu kommt, müssen jetzt endlich mal junge Leute ran. Und das, glaube ich, ist die richtige Taktik. Und das würde den Fans auch gefallen.
Ja klar, aber hörst du da nicht eine Diskrepanz zwischen Uli Hoeneß und Max Eberl raus?
Das ist ja logisch. Der Max Eberl ist der Sportdirektor, der kauft natürlich gerne große, fertige Spieler. Das andere ist natürlich, das wird der Trainer bestätigen können, Kernarbeit, die jungen Leute ranzuführen. Wir reden ja gleich auch noch über Paul Weiner.
Ja, können wir jetzt direkt machen. Der war ja bei Heidenheim und ist jetzt dann nach dem Leihende kurz zu Bayern zurück und jetzt nach Eindhoven verkauft worden. Warum hat er das gemacht, aus deiner Sicht, Frank? Warum ist Paul Wanner nicht den Weg gegangen, zu versuchen, sich beim FC Bayern durchzusetzen?
Das ist jetzt Spekulation von mir.
Aber du hast ihn gut kennengelernt.
Ja, absolut. Jahr. Und ich halte ihn für einen herausragenden Fußballer, der eine große Zukunft vor sich haben kann. Und ich habe mir schon gewünscht, das jetzt zu sehen, wenn er mit Top-Spielern zusammenspielt und auch seine wahre Qualität dann auch zeigen kann. Mhm. Aber am Ende, warum er sich dafür entschieden hat, ich kann nur so viel dazu sagen, Paul hat auch den Wechsel zu uns extrem abgewogen. Er hat mehrere Möglichkeiten gehabt, er hat sich viel Zeit gelassen und hat sich dann bewusst für uns entschieden. Deswegen muss er die Frage am Ende des Tages selber beantworten.
Max Eberl hat sich auch dazu geäußert und das klang jetzt nicht so super positiv, aber wir hören mal kurz rein.
In der Offensive sind wir relativ dünn und das kann jeder sehen. Und wenn man dann nicht glaubt, dann muss man halt auch irgendwie eine Entscheidung treffen. Und wir wollen an Spieler glauben, wir wollen mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern München Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu und da gehört auch Mut dazu und mit denen wollen wir uns beschäftigen.
Und er unterstellt damit, Tim, dass Paul Wanner den Mut nicht gehabt hat und nicht bereit war, diese Schritte zu gehen. Kannst du trotzdem den Spieler verstehen, dass er sagt, ich gehe nach Eindhoven, weil ich sehe vielleicht bei den Bayern nicht so die Chance, wirklich ranzukommen?
Ja, verstehen schon, aber es ist natürlich auch, wie Frank gesagt hat, eine Mentalitätsfrage. Ne? Also wenn du einfach von dir überzeugt bist, dann gehst du den Schritt nicht. Dann setzt du dich durch. Aber trotzdem geht es ja darum, auf was zeigt dir der Verein auch für einen Weg auf? Ne? Also planst du wirklich mit dem Spieler, wie viele Minuten bekommst du als junger Spieler? Also ich kann beide Seiten verstehen. Mhm. Aber andererseits, Bayern hätte ihn auch nicht verkaufen müssen. Also ne? Er hätte auch bleiben können. Die hätten noch sagen können, nö, wir glauben an dich, du bleibst schön bei uns. Und zwar war das von beiden Seiten letztendlich eine Entscheidung, die vielleicht auch okay ist für beide Seiten. Aber trotzdem finde ich schade. Ne?
Es ist halt die Frage, das, was Alfred sagt, dass vielleicht ein neuer Weg beim FC Bayern irgendwann jetzt gegangen wird mit noch mehr jungen Spielern, denen man, wie glaubwürdig ist das für die jungen Spieler nach dem, was sie gesehen haben in der Vergangenheit? Wie schwer es vielleicht ist, da reinzukommen? Also, und Pavlovic ist ja letztlich auch nur reingekommen, weil es da Verletzungen gab und andere, sonst hätte er wahrscheinlich die Chance gar nicht gekriegt.
Es gibt viele Leute, die ja schon wieder abhauen mussten, die nicht spielen durften, die dieses Vertrauen eben nicht gespürt haben und dann weggegangen sind. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das ein wahnsinnig hoher Druck ist, dass man sich denkt, ich suche mir einen besseren Ort, wo ich mehr reüssieren kann, also wo ich besser auftrumpfen kann.
Und ich glaube, bei Paul Wanner ist einfach, glaube ich, ein gutes Beispiel gewesen für ihn Tillmann, ja, der Bayern München ausgebildet wurde, zur PSV einen Riesensprung geschafft hat, gemacht hat.
Jetzt Leverkusen.
Zu Leverkusen für, ich glaube, 30 Millionen oder 30 Millionen plus. Ich glaube, das war für ihn entscheidend. Und ich glaube, das wird Eindhoven ihm auch so in den Gesprächen erklärt haben. Und deswegen hat er sich dafür entschieden.
Der Bayern hat ja auch ein Rückkaufrecht.
Also genau,
ja, ein Rückkaufrecht. Dann ist er ja wieder da.
Richtig, richtig. Ne? Aber jeder Spieler muss doch sehen, und das ist doch auch völlig legitim. Gehen wir zu Woltemade oder Nkunku, der ja auch noch in den Gesprächen ist.
Ja.
Der wird doch auch die Offensive sehen und sagen, wenn alle fit sind und spielen, wo ist da meine Rolle? Wo ist da mein Platz? Oder ist eher der Platz draußen und ich komme zur 70. oder 65. oder 75. Minute rein? Das ist doch die entscheidende Frage. Und da verstehe ich die Spieler schon für die eigene Entwicklung, dass sie eben sagen, nein, ich bleibe lieber beim Verein oder ich gehe nicht zum FC Bayern. Das ist halt unfassbar schwierig.
Deswegen sagst du ja auch, für Nick Woltemade ist es eigentlich besser, in Stuttgart zu bleiben, weil er da viel mehr Minuten kriegt, sagt Nagelsmann ja auch. Aber Frank, du wolltest noch was dazu sagen.
Nee, auch wegen Paul darf man nicht vergessen. Ich meine, die Verletzung muss ja ist ja da.
Ja.
Und da besteht natürlich eine höhere Chance, auch zu spielen. Aber der
kommt ja
auch irgendwann dann zurück.
Ja, klar. Und
vielleicht hat Paul Wanner auch so weit nach vorne gedacht, an diese Zeit, wo er halt dann sich für ein Jahr mit mehr möglicher Spielzeit dann auch beschäftigt.
Genau, und Bayern München, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass sie bis zum Winter, bis zum Dezember den jungen Spielern, die sie jetzt haben im Kader, auch wirklich genügend Spielzeiten geben, um zu beobachten, wer sich weiterentwickelt. Nachher, in der entscheidenden Phase der Rückrunde, wird das schwierig. Aber jetzt musst du ihnen Spielzeiten geben.
Und bei euch ist es ja so, ihr habt mit Wanner, mit Kretzig Leihspieler gehabt vom FC Bayern, jetzt wieder mit Ibrahimovic.
Konnten wir leihen, ja.
Ja, konntet ihr leihen, ja, genau. Ihr konntet den sicher nicht kaufen. Aber wie sind da die Absprachen mit dem FC Bayern? Also was erwartet dann der FC Bayern, der dem so ein Spieler gehört, von euch, damit das für den FC Bayern auch, sagen wir, eine gewinnbringende Win-Win-Situation ist?
Also Absprachen gibt es mal mit mir gleich gar nicht, sondern letztendlich geht es darum, dass die Bayern auch gesehen haben, dass wir ein Umfeld bieten und auch die Möglichkeit zur Spielzeit zu kommen. Natürlich haben sie das Interesse, dass der Spieler, der jetzt bei Bayern München nicht spielt, in der zweiten Liga auch einen intensiven Fußball oder dann in der Bundesliga, jetzt bei Paul natürlich dann auch auf Spielzeit zu kommen, um zu schauen, wie er sich entwickelt, den nächsten Schritt zu gehen. Hm. Man darf nicht vergessen, Elversberg, herausragende Arbeit. Paul Wanner hat es ja davor in Elversberg gespielt. Nick Woltemade hat vor gut zwei Jahren noch in Elversberg gespielt.
Ja,
wir haben jetzt alle gehört, welche Summen jetzt im Raum sind. Da sieht man dann auch, wie schnell es im Fußball auch gehen kann.
Absolut. Wir machen an diesem Moment oder an diesem zu diesem Moment einen Punkt und kommen gleich wieder und sprechen über einen Mann, der das Potenzial zumindest mitbringt, den FC Augsburg nachhaltig zu beleben. Sandro Wagner, erster Sieg im ersten Spiel als Cheftrainer in Augsburg. Bis gleich. Die ein bisschen schaut auf die Trainerdebüts. Ja, Ole Werner, neuer Trainer in Leipzig. Aber es gibt eben auch einige die zum ersten Mal in der Bundesliga an der Seitenlinie standen?
Ja, genau darauf wollen wir ein bisschen gucken. Da auf einen Mann ganz besonders, aber erst, um es nochmal aufzuzählen. Also Ten Hag, Werner, Steffen ebenfalls mit ihren Debüts. Und jetzt komme ich durcheinander. Simonis. Ich habe Werner aus Versehen hier mit reingenommen. Sehen Sie mal. Also wir haben einige auf jeden Fall, die ihre Bundesliga-Debüts gegeben haben. 4 an der Zahl. Sandro Wagner ist aber der, über den wir hier sprechen wollen. Und das ist derjenige, der beim FC Augsburg richtig schön Glamour auch mit reinbringt. An der Seitenlinie sehr emotional wurde. Und das hat letztlich auch seine Konsequenzen gehabt. 3:1 übrigens haben sie gewonnen gegen Freiburg. Und das übrigens auch etwas Besonderes, denn ein Sieg in Freiburg von den Augsburgern, das gab es seit 11 Jahren nicht mehr. Ein Auftaktsieg für Augsburg seit 5 Jahren nicht mehr. Und wie gesagt, wir haben da gerade diese Emotionen gesehen. Das ist ja was Schönes, das ist was Tolles, zumindest beim Zuschauen. Wenn das aber zu extrem wird, wie in diesem Fall, als Rex Bacay eine gelbe Karte gesehen hat und er selbst dann auch verwarnt wurde, dann ist das natürlich auch im Anschluss großes Thema bei der Pressekonferenz.
Ich habe Lutz Wagner eigentlich versprochen, der beim Fußballlehrer sehr oft ist, der glaube ich auch wieder übermorgen in München beim Fußballlehrer ist, dass ich ohne gelbe Karte durchkomme. Tut mir leid, das habe ich jetzt nicht geschafft. Bin ein großer Schiedsrichterfreund, definitiv. Ich sehe es bei meinen Jungs, die spielen von der U8 hoch. Müssen da echt dankbar sein, dass wir da Leute haben, die das gerne machen, in allen Bereichen, vor allem im Amateurbereich. Ich möchte nicht unsympathisch wirken und da ist nie böse gemeint gegen jemanden, weil ich möchte jedem, also nur das Beste, aber tut mir leid, dass ich da ein bisschen laut war und hoffe, dass sich das auch in den nächsten Wochen, Monaten ein wenig runterreguliert.
Ja, ganz bestimmt. Und offene Worte von Sandro Wagner, der ja da so in einem Nebensatz auch verpackt hat, dass er ja noch seinen Fußballlehrer gerade macht, dass die Ausbildung noch nicht ganz fertig ist. Kannst du dich noch reinversetzen in so einen, der mit so viel Vorschusslorbeeren in die Bundesliga kommt, der Co-Trainer war in der Nationalmannschaft, vorher bei Unterhaching gearbeitet hat, ein meinungsstarker Ex-Spieler, der ja auch Fernsehen gemacht hat, sehr erfolgreich. Also wie wird seine Situation sein aus deiner Sicht?
Also hat mich jetzt nicht überrascht, dass er Emotionen zeigt. So
nehme ich auch nicht.
Ich habe es ja vorhin erzählt, das erste Spiel, klar für ihn war es nicht das erste Spiel als Trainer, er hat ja schon die Station bei Unterhaching auch gehabt. Das wird so bleiben, weil jede Woche ist was anderes. Aber man muss sich dann trotzdem selbst regulieren, muss ab und zu dann auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Weil Zuschauen von uns Trainer möchte am Ende des Tages dann keiner.
Nee, absolut nicht. Lukas Kwasniok, der 6. Neuling sozusagen, der dann heute mit dem 1. FC Köln einsteigt. Was erwartest du, Stefan, von Sandro Wagner? Der kriegt viel Vorschusslorbeeren, kriegt viel Aufmerksamkeit, auch von uns. Augsburg hat sich sehr bemüht, glaube ich, ihn auch zu verpflichten.
Ja, sie haben ja letztes Jahr schon eine gute Saison gespielt für Augsburger Verhältnisse. Es war aber nie so wirklich attraktiv. Und ich glaube, wenn er schafft, offensiv ein bisschen den Zuschauern auch was anzubieten, dann ist es, glaube ich, der richtige Schritt und ein Schritt nach vorne. Das haben sie im ersten Spiel in Freiburg. Da musst du erst mal gewinnen. Ja. Dann gewinnst du 3-1. Das ist nicht einfach. Das hat er jetzt mal geschafft. Jetzt muss er die Euphorie mitnehmen. Aber ich glaube, entscheidend ist einfach die Art und Weise, wie Augsburg Fußball spielt, dass da ein bisschen mehr Leben in der Offensive reinkommt und dass die Zuschauer sich auch freuen und aus dem Stadion gehen und auch mal zum Teil sagen, wir haben wirklich ein tolles Fußballspiel gesehen. Das war eher selten in den letzten Jahren bei Augsburg.
Ja, er hat da gestern, also wenn wir auf die X-Goals schauen, ist das ja ganz interessant, das ist so diese Expected Goals. Guckst du eigentlich auf sowas oder ist dir das?
Ja, sind in den Statistiken, die wir bekommen, natürlich auch drin.
Auch drin. Also da
verstehen tut man es nicht immer, aber.
Ja, also Freiburg hatte 3,0 und Augsburg 1,2. Die Tore haben Augsburg gemacht. Er macht einfach den FC Augsburg ein bisschen sexy oder ist das zu viel?
Ja, aber ich meine, wenn man unterstellt, dass das die Intention war, ihn zu verpflichten.
Nein, ich glaube, man erwartet sich, dass er ein guter Fußballlehrer ist. Ja?
Tut man ihm natürlich Unrecht, denn ja. Du hast es ja gerade aufgezählt, Sandro Wagner kommt aus dem Fußball, ist im Fußball zu Hause. Ich glaube auch, dass er ein Riesentrainertalent ist. Es wird Rückschläge geben. Und wenn Augsburg dadurch ein bisschen mehr Glamour kriegt und ein bisschen attraktiver, ist das eine, glaube ich, willkommene Nebenerscheinung.
Absolut. Wie schwierig oder wie langwierig ist es, bis man ausgelernt hat als Trainer oder hört das nie auf?
Boah, da fragst du den Falschen aus, den Trainer deiner Seite. Ja,
nach dem Spiel gestern sollte ich mal wieder was lernen, glaube ich.
Ja, musst du auch mir wieder auf die Schulbank
nehmen. So, aber es sind immer wieder neue Situationen. Du denkst ja selber als Trainer oft, ich habe schon so viel erlebt, alles erlebt, aber es kommt immer wieder was Neues dazu. Weil deswegen sitzt auch ihr hier seit 30 Jahren, weil es immer wieder was Neues gibt.
Ja, das stimmt. Aber wie sehr denkst du darüber nach, Frank nicht unsympathisch zu wirken, wie Sandro das gerade gesagt hat? Also denkst du überhaupt darüber nach, wie die dich jetzt gerade abfilmen, während du... Ich habe gestern gesehen, du hast so eine bestimmte Bewegung, die fände ich als Spieler bedrohlich. Ich denke mir, oh Gott, wenn ich gleich zu dem komme,
soll das mal so wirken. Ja, nein, ganz einfach. Da geht es nicht um sympathisch sein, weil wenn ich jedes Mal überlegen muss, wie wirke ich jetzt sympathisch, dann muss ich beim nächsten Mal überlegen, wie habe ich es eigentlich gemacht. Deswegen, ich kann nur für mich sprechen. So wie es ist, so ist. Und damit müssen alle um mich herum klarkommen oder eben auch nicht.
Und wir zumindest heute um dich herum kommen sehr gut damit klar.
Ja, sehr sympathisch.
Das muss ich wirklich sagen. Und wir machen unser Versprechen wahr. Wir wollen wirklich alle Spiele dieses Spieltags behandeln. Gleich Union Stuttgart, aber vorher 15 Sekunden. Dann sind wir da. Wieder zurück.
Ich muss ja gerade an diese großen Kettenraucher denken. Branko Sebic. Ja. Der ist immer noch...
Ja.
Was geschieht? Geh raus, geh raus.
Wer?
Und Achtung!
Da sind wir schon wieder. Stefan, Stuttgart, wie erwartest du diese Saison für sie? Sie haben Mio verloren nach Saudi-Arabien für viel Geld. Was erwartest du dir von Stuttgart, die letztes Jahr Pokalsieger geworden sind, das Jahr davor Vizemeister? Was für eine Saison siehst du für Sebastian Hoeneß?
Genau, also die Bundesliga-Saison letztes Jahr war wahrscheinlich nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Das wurde so ein bisschen kaschiert und gerettet mit diesem Pokalsieg, was außergewöhnlich gut war, überhaupt keine Frage. Aber ich erwarte schon von VfB Stuttgart, und ich glaube, das sind auch die eigenen Ansprüche, wenn man auch die Qualität sieht im Kader, dass sie auf Europa schielen und das vielleicht auch erreichen. Also da muss aber alles zusammenpassen. Gestern war ein schlechter Start gegen Union. Da haben sie sich mit Sicherheit mehr vorgenommen, aber jetzt heißt es, darauf zu reagieren.
Und Union, die jetzt mit Steffen Baumgart, das scheint sich gefunden zu haben, unangenehm gegen die zu spielen sowieso. Ist jetzt wieder ein bisschen mehr Qualität im Spiel.
Vielleicht? Absolut. Und man darf nicht vergessen, Union hat, glaube ich, gar nicht so eine gute Vorbereitung gehabt, oft kein Tor geschossen. Und das Entscheidende ist, dass du dann da bist, wenn es zählt. Und Steffen Baumgart, der kann anzünden, der hat Erfahrung, der passt zu Union Berlin. Das hat er auch immer gesagt. Und deswegen, ja, kann Union in der Saison spielen, definitiv, wo sie ihre Ziele auch erreichen.
Da sein, wenn es zählt.
Ja, genau.
Ja, ich hab eingepackt.
Genug. Jetzt zählt's. Wie viel hast du mitgebracht? Genug, ja?
Da reicht die Sendezeit jetzt nicht mehr aus.
Okay. Ja. Also, da du ja ein Wettkampftyp bist, kommen wir jetzt zu einer Herausforderung, die wirklich schwierig ist, nämlich zum Dartspielen. Ich darf dich in die Hände von Katharina geben. Wir haben unseren Winamax-Checkout. Also, Katharina, bitte. Jetzt okay. Bitte, ja.
Kommen Sie gerne mit, Herr Schmidt.
Jawohl.
Also, wir haben nämlich hier drüben noch jemanden, Marc. Schönen guten Tag, hallo. So, ich stelle mich schon mal auch hier rüber. Holla, viel in der Hand. Unser Sportwettenpartner Winamax macht das Ganze hier möglich. Es geht darum, dass zwei Aufnahmen jeweils geworfen werden und der Gewinner am Ende entweder im Fall unseres Gastes ins Phrasenschwein spenden wird oder man hier was gewinnen kann. Einmal ein schickes Dartset, also für unseren Zuschauer in diesem Fall, und wenn du es wirklich machen solltest, dann auch ein Bundesliga-Trikot deiner Wahl. Also,
Drittliga-Trikot.
Kriegen wir bestimmt auch irgendwie noch her. Also ganz offensichtlich 60-Fan.
Ja, ist so.
Wie bist du im Daten so?
Ja, miserabel, aber ich habe mir sagen lassen, der Frank ist auch miserabel, dementsprechend rechnet ihm ja Chancen aus.
Ja? Sehr gut, sehr gut. So, Frank, wie sieht es bei Ihnen aus?
Er rüttelt schon am Felsen. Ja, wir haben ein paar Mal schon geschmissen und jetzt habe ich Druck, aber ich mag das.
Ja, sehr gut. Ich würde sagen, dann legen wir los. Einen Moment, wir müssen kurz warten. Einen Moment noch, bitte. So, jetzt. Ups. Ja,
machen wir es. Das mache ich, ja.
So, ich muss hier mitgucken. Ich versuche ganz genau hinzuschauen. Also, wir haben die 5, 20 und die 777.
Schön. Das war nicht so schlecht.
20, 777. 7, da sind wir bei 46 bei Frank. So, dann geht's weiter.
Ja, ich brauche noch.
Na, aber sicher noch. Habe ich ja noch alles in der Hand.
Da muss ich sagen, ich habe von meinem Freund Hansi gelernt, wenn du auf die 20 nicht treffen kannst, musst du auf die 19 treffen.
Sehr
oder,
gut.
Oder zielen.
Sehr gut. Um so viel wie möglich noch rauszuholen. Ja. Jetzt ist doch ein bisschen Darts-Expertise da. So, da sind wir bei der 19. 6. Und, und bei der 20.
Ja.
Also 19, 6, 20. Da haben wir hier 45 Punkte. Also, wir sind bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen. So, 3. Oh, einmal raus. Oh, und 1. Ja. Okay. Also, Frank hat schon mal 50 Punkte insgesamt. 12. 7. Und 5.
Das Sieg, oder?
Gratuliere. Ja. Okay. Das ist dann der Sieg für unsere Zuschauer, in diesem Fall für Marc. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann kann ich einmal hier schon direkt unser Dartset überreichen, damit das dann auch alles
Dankeschön.
Ein bisschen gerne
Dankeschön.
Einmal in die Kamera präsentieren, damit das alles dann auch am Dartsboard
Und ich muss noch,
besser wird.
Lustigerweise, ich muss noch ganz kurz, wenn ich da reingrätschen darf. Ich war gestern auf dem 30er vom Scheibel-Lukas und ich habe natürlich jedem gestern erzählt, dass ich heute beim Doppelpass bin. Und erstens mal hätte ich nicht erwartet, dass ich mal direkt an der Bar sitze und zweitens dann auch noch zum Darts ausgewählt werde. Und ich muss jetzt eigentlich 10 Leute grüßen, aber ich weiß gar nicht mehr, wen ich alles grüßen muss. Aber
die Grüße
jetzt alle, die Mama auf alle Fälle und die Oma sitzt auch vom Fernseher. Die wusste gar nicht, auf welchem Programm das läuft. Die muss ich auch grüßen. Und und ich freue mich auf alle Fälle aufs Schwimmtrikot. Und?
So, alles schon geklärt. Sehr gut.
Und ganz kurz, ich möchte auch noch.
Weil so viel Sendezeit haben wir gar nicht.
Sitzen lauter Bayern-Fans. Und ich habe mich heute auch mit vier Bayern-Fans da hochgetraut. Und ich möchte einfach nur sagen, beziehungsweise an Herrn Werner bestätigen, wir sehen die Euphorie, die aktuell bei 60 da ist, mit Florian Niederlechner, mit Kevin Volland. Und wir stehen alle hinter euch und mit dem Gas dieses Jahr.
So, also Marc, vielen Dank für die ausführliche
Erklärung.
Danke, Dankeschön, Frank. Wir können zurückgehen. Wir gehen zurück. So, ich übernehme das hier einmal.
Ich glaube,
er hat irgendwas
verwechselt.
Fan-Experte
ist
ja. Fan-Experte,
ja. Also wenn er noch ein bisschen weitergemacht hätte, dann wärst du dazwischen gegangen, ne Stefan?
Denn so viel Sendezeit hatten die 60er schon ganz lange nicht mehr.
Hast du aber gut gemacht.
Hat er.
Ja. Okay, also
alles gut.
Unsere Stammzuschauer wollen wir nicht verärgern.
Aber ist okay.
Ja, Mensch, wir wollen noch ganz kurz einen Satz einspielen aus der Sendung im April, 20. April, als Holger Sannwald hier war. Da habe ich ihm eine Frage gestellt. Er fand sie gemein. Ich weiß nicht, warum.
Was ist eigentlich eher vorstellbar bei Heidenheim? Heidenheim ohne Frank Schmidt oder ein Heidenheim ohne Holger Sannwald?
Die Frage zum Abschluss. Boah,
fies. Damit entlasse ich dich in den österlichen Frieden sozusagen.
Ich habe Frank schon, ich weiß nicht wie oft, einen unbefristeten Vertrag angeboten. Ich für meinen Teil habe einen ganz normalen Arbeitsvertrag wie Millionen von deutschen Arbeitnehmern.
Aber unbefristet, oder? Aber
unbefristet, ja. Ganz einfach insofern, wenn die Leute uns weiterarbeiten lassen möchten, wenn sie es gut finden, was wir machen, dann freut es uns. Und wenn nicht, dann wird auch das irgendwann zu Ende sein. Also ganz normal.
Ja, so war das damals. Und denkst du manchmal drüber nach, wann ist das zu Ende? Von außen werden ja möglicherweise auch immer mal wieder Leute kommen und sagen, Mensch, verpasst den Moment nicht. Oder
ja, definitiv. Es gab auch schon in Heidenheim nach 5 Jahren Menschen, die gesagt haben, es wird Zeit für einen neuen Trainer. Ein Freund von mir, der sitzt da hinten, der sagt schon lange, hier reicht die Mannschaft schon lange nicht mehr.
Was? Welcher ist das von den dreien? Der da? Okay,
nein,
verstehe.
Spaß beiseite, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Natürlich ist es immer schwierig, diesen Zeitpunkt zu benennen, aber ich habe es ja vorhin, glaube ich, klar und deutlich gesagt. Wir haben bei der letzten Vertragsverlängerung haben wir gesagt, wir machen es bis 2027. Da wollen wir in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen, auch nach der Saison 27. Und deswegen kann man darüber nur philosophieren und da gibt es auch nicht den richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Saison und spüre Verantwortung und will, dass wir es schaffen, die Klasse zu halten. Das ist mein Auftrag und das möchte ich mit der Mannschaft erreichen.
Und wir hoffen natürlich, dass dieser eine Tag, dieser Sonntag, der jetzt nicht für die Analyse da war, sondern auf den Montag geschoben wurde, dass das nicht maßgeblich sein wird, dass ihr das trotzdem gut hinkriegt. Wir bedanken uns sehr für den Besuch. Aber Katharina, bevor wir ganz zum Schluss sind, natürlich, es war vorhin mal der Hotdog aus Vancouver, Neues aus Vancouver. Was hat uns erreicht? Nachrichten aus Kanada?
Man kriegt ja tatsächlich viele Einblicke, was sehr, sehr schön ist. Und wir haben ja diese Rubrik extra eingeführt, damit wir den Überblick nicht verlieren, was da passiert in Vancouver. Bei Thomas Müller, der ja jetzt auch zum ersten Mal in der Startelf stand, als Kapitän aufs Feld gegangen ist, den entscheidenden Treffer jetzt am Wochenende für seine Whitecaps auch erzielt hat in der Nachspielzeit, glaube ich, war es. Hier haben wir noch mal die Bilder dazu. Neues aus Vancouver. Hier ist Thomas Müller.
Ja, manchmal gibt es da Applaus, wenn der Müller Tore schießt. Ja, hier bei uns auch.
Experience at the World Cup level, at the Bundesliga level. Ja. Das wird zelebriert über Social Media, ne? Also
bin gespannt, wie das da weitergeht mit ihm, und wir werden sicherlich auch für dich, Jörg, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Laufenden halten. Jetzt hast du Spenden gesammelt.
Ja, ist ein bisschen was zusammengekommen, deswegen gerne einmal mit mir durchfliegen. Bayernstübchen Groß Burschler hat gespendet, außerdem der BVB Fanclub Höfel 1992, Kobelclub Die Hochstapler aus Gronau, Stefan und Ludwig aus Bergheim, VfB Stuttgart Fanclub RWS Bergheim, von den Schatzis aus Wiesbaden wurde gespendet, Optik Metz Gladbach Fanclub Lennepper Fohlen, Niklas und Hauke Rieck, Schorschi, Matthias und Andrea Schreiber. Gute Bekannte von Frank Schmidt haben auch gespendet. Mhm. Übrigens auch nicht wenig, 200 Euro. Vielen Dank dafür. Oh. Homer Daniel hat gespendet. Gerne einmal Applaus dafür, natürlich. Wiesinger Manuel, außerdem Elke Becker, Elke und Kurt aus der Heide, Karin und Heinz aus Altwingen, Bernd und Sandra, Reisegruppe Weiterelf, Annette Brum, Griet und Mike Fritsch aus Schipkau und Dirk und der SV Pleiskirchen, Adriana Siegmund und der Stern des Nordens. Grüße an alle Bayern-Fans und Bayern-Olli. 865 Euro. Dankeschön.
Ja, vielen Dank dafür. Frank, danke nochmal für den Besuch. Und ich hoffe, dass sich andere Trainer aus der Bundesliga ein Beispiel nehmen. Tut nicht weh, oder? Hier. Also.
Ich ärgere zwar, dass ich verloren habe im Dart, aber ansonsten hat es nicht wehgetan.
Okay. Also vielen, vielen Dank für den Besuch. Danke euch fürs Mitdiskutieren. Danke. Bis nächsten Sonntag. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Dann ist Kevin Kurani hier. Jochen Stutzki wird Sie begrüßen. Schönen Sonntag noch. Jetzt Bundesliga pur. Prost.